Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 384. Heute mit dem Rückblick auf die erste Nacht von WrestleMania 37. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir da ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai.
Hallo.
Und der Chris ist auch dabei. Wunderschönen guten Tag.
Hallo.
So, ihr beiden habt ja zusammen mit dem David hier die Stellung gehalten, während ich am Arbeiten gewesen bin. Und ihr werdet das auch für Tag 2 übernehmen. Für Tag 1 bin ich dann hier zugegen. Dann kann der David sich ein bisschen von der langen, langen Nacht erholen. Und da frage ich erstmal nach. Chris, bist du erholt?
Nee, nicht so wirklich. Also ich bin ja der Einzige von uns dreien, der durchgehalten hat, bis zum Ende zu schauen. Und das merke ich heute schon. Ich habe ein bisschen Angst vor der heutigen Nacht dann, weil ich auch wieder live dabei sein will. Aber ich sag mal so, ich habe gerade schon erste Energy Drink aufgemacht hier.
Es läuft. Kai, wie geht's dir?
Ich bin eigentlich relativ fit. Also man kennt das ja, glaube ich, wenn man irgendwie trotzdem lange wach ist und dann erwischt man diesen genau richtigen Spot, wo man sagt, okay, ich habe jetzt 4 Stunden 30 geschlafen, das hat genau gereicht, dass ich jetzt irgendwie erholt bin, nicht komplett gerädert und so geht's mir gerade. Muss aber auch sagen, dass ich jetzt nicht weiß, ob ich das heute Abend nochmal schaffe. Der Plan ist aber auf jeden Fall wieder, dass ich nicht komplett gucke, aber auch wieder so bis 3 Uhr, 4 Uhr, so die ersten 3-4 Matches, also so wie gestern, weil das finde ich super angenehm.
Es war ja gestern auch natürlich ein bisschen doof mit der Verschiebung durch die Wettersituation. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen.
Ja.
Also da wäre man ja auch schon ein bisschen weiter durch gewesen, wenn man 4 Stunden, wenn man bis 4 Uhr durchgehalten hätte. Aber davon abgesehen, großes Lob, große Grüße natürlich auch an der Stelle an unsere Discord-Community, die nicht nur gestern reichlich gewachsen ist mit ganz vielen netten Menschen, sondern da war auch ordentlich was los. Und wenn ihr dann für Nacht 2 oder generell natürlich dann gerne mit uns und dann inzwischen 200 und mehr Wrestling-Fans quatschen möchtet. Ich habe den Link zum Discord-Kanal, der steht unter dem YouTube-Video, der steht auch in den Shownotes und ansonsten findet ihr ihn auf Twitter und auf Facebook, da habe ich ihn zuletzt auch geteilt. Also kommt da gerne rum, es lohnt sich. Es hat wirklich Spaß gemacht, das gestern mit der Community zusammen dann auch im Chat zu schauen. Also ich fand's toll, muss ich sagen, an der Stelle.
Ja, und auch wenig toxisches Verhalten, muss man sagen, ne?
Genau, ganz, ganz wichtig. Also alles nette Leute, kein Getrolle oder sonst irgendwas, sondern einfach nur Wrestling-Menschen, die Spaß an ihrem Hobby haben. Und so muss das ja auch
und
sein.
Und Kai.
Genau, stimmt.
Witzig.
Witzig. An der Stelle gehen da noch mehr Grüße raus, nämlich an einige liebe Menschen, die bei uns Jahresmitgliedschaften auf Patreon und Steady dagelassen haben. Das sind der Perlentaucher und der Andreas auf Patreon. Grüße an der Stelle. Und der liebe Godefrot. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus.
Den kenne ich von Twitter.
Ja, genau.
Richtig.
Den liest man da häufiger. Und auch der hat upgegradet und auf ein Jahresabo umgestellt und auf Steady war es dann der Christoph. Also ganz, ganz liebe Grüße. Vielen Dank, dass ihr uns da unterstützt und euch da draußen, wenn ihr da noch mehr von uns hören möchtet, uns unterstützen möchtet, dass wir auch hier so Späße machen können, wie wir jetzt contentmäßig gemacht haben. Ich glaube, wir haben jetzt die letzten anderthalb Wochen jeden Tag irgendwas rausgeballert auf dem einen oder anderen Kanal, sei es jetzt die Prediction-Videos, sei es andere Podcast-Formate für Supporter oder jetzt auch hier, dass wir uns einfach sonntags hinsetzen können und sowas machen können. Also dann unterstützt uns da gern, damit sowas möglich ist. Aber ich würde dann sagen, an der Stelle kommen wir dann auch Richtung Review-Podcast hier zu WrestleMania 37, Night One. Und es hat sich ja auch ein bisschen was in den Tagen zuvor getan. Es gab ja einige Match-Umstellungen, auch ein bisschen Veränderungen, die wir gehabt haben. Zum einen auch Ankündigungen natürlich, dass Bianca Belair gegen Sasha Banks der Main-Event und das letzte Match des Abends sein würde. Und dass Lashley gegen Drew McIntyre der Opener sein würde. Und natürlich auch sind Carmella und Billie Kay zu dem Tag-Team-Turmoil-Match hinzugefügt worden. Aber das war ja alles so ein bisschen schwieriger gestern, weil es gab Regenwetter, es gab ein Unwetter über Tampa Bay und das hat ja auch dazu gesorgt, dass die Show später angefangen hat. Chris, wie hast du das wahrgenommen? Weil ich muss sagen, ich finde solche Situationen immer total spannend. Ich bin auch so ein kleiner Wetterfrosch irgendwie, also mich interessiert sowas, auch wenn hier schlechtes Wetter ist, finde ich das total spannend und beobachte das sehr stark.
Richtig trauriges Leben, Alter.
du wirst echt alt, ne? Du,
ja, das stimmt, aber ich finde sowas wirklich, ich finde sowas
so im Feinripp-Unterhemd einfach am Fenster sitzen den ganzen Tag.
Oder Kissen auf der Fensterbank und dann rauskommen so.
und wenn unten irgendwas passiert, dann einfach runterrufen. Schlimme Ecke hier, schlimme Ecke.
Ich hätte das nicht sagen sollen, ich weiß es ganz genau. Chris, wie hast du das denn verfolgt?
wie ich das verfolgt habe, ein wenig unemotionaler als du, glaube ich. Weil
also ich habe jetzt auch nicht gesessen und habe gesagt, oh mein Gott, Alter, guck dir das mal an.
Ja, doch so, Wetter. ich hatte zu dieser Phase irgendwie so ein kleines Loch, ja, also ich war etwas müde und dachte mir eigentlich nur so, hoffentlich regelt sich die Scheiße hier jetzt schnell. Das kann doch nicht sein, in der zieht sich das noch 2 Stunden. Das war so meine Befürchtung einfach, dass es zu lange dauert. Aber ja, so, sie haben das Beste draus gemacht, sie haben da eben ein paar Promos improvisiert, die mal sehr gut geklappt haben, wie zum Beispiel bei einem Kevin Owens, mal so ein kleines bisschen holpriger waren, wie bei einem Drew McIntyre, aber ja, sie haben das Beste noch draus gemacht. Das
kam ja später. Es hat
irgendwie noch so ein Spaß gemacht, fand ich.
Genau, das war ja schon später, da lief ja dann schon die Show, aber
ach so, meintest du, ja klar, also die Show hat sich ja in dem Sinne, sie hat angefangen und hat sich 45 Minuten verzögert dann, genau, durch das Zeug.
Ja, aber es war ja auch am Anfang so, dass es ja schon, bevor überhaupt die Kickoff-Show losging, dass es da schon hieß, oh ja, hier Regen und schlechtes Wetter, und hat man ja auch immer gesehen, wurde ja auch im Discord geschickt, Fans müssen irgendwie draußen warten, Einlass verzögert sich, sind in der Arena, müssen dann wieder irgendwie in irgendwelche Zwischenräume gehen oder sowas. Das war ja viel hin und her. Man hat Videos gesehen auf Twitter oder sowas, man hat Bilder gesehen, wieder die ganzen, wo auch so eine Stuhlreihe umgekippt ist oder irgendwelche wie so Pappfiguren da vom Wind komplett hin und her geweht wurden. Also das sah schon echt heftig aus, ne? Also, und auch generell, wie der Himmel immer gewechselt ist von irgendwie auch dann mit Wolken zwar, aber hell und dann wieder komplett dunkelschwarz. Also ich hatte irgendwie ich habe mir gedacht, das kann jetzt nicht sein. Jetzt sind wir so kurz davor. Jetzt mach keinen Scheiß.
Ich habe das ja live gesehen, als ich in Orlando war bei WrestleMania 33. Da hieß es auch so, ein Unwetter zieht auf. Es könnte richtig schlimm werden, dass es abgesagt werden muss. Und wir sind halt in strahlendem Sonnenschein zu diesem Stadion gelaufen, haben unsere Plätze eingenommen, Kickoff-Show lief, und dann pünktlich, ja, zu Veranstaltungsbeginn, oder nee, ein bisschen später, das erste Match ging noch gut, da war es nur ein bisschen windig dann auf einmal, da wurde es auf einmal richtig dunkel und sah sehr bedrohlich aus, und es fielen schon so ein paar Tropfen, aber wir haben damals Glück gehabt, es an uns vorbeigezogen, wie meistens bei WWE-Veranstaltungen. Es war ja auch, glaube ich, in Orlando bei WrestleMania 24, wo es im Opener so ein bisschen getröpfelt hat, und dann ist es aufgeklärt. Und ja, diesmal war es halt so. Ich meine, selbst schuld auch irgendwo, wenn man es nach Florida legt, in ein Stadion. Und dann auch noch Tampa Bay, was ja halt irgendwie die Gewitterhauptstadt da ist, ne? Ja. Gibt ja auch den Eishockey-Club Tampa Bay Lightning, die heißen nicht umsonst so.
Genau. Ansonsten, die Kickoff-Show, da ist nichts wirklich Nennenswertes passiert. Das kann man auch getrost skippen. Da wurden einfach nochmal die Fäden nochmal ein bisschen erklärt, was man so als Fäden bezeichnen konnte im Vorfeld.
Wir müssen nochmal sagen, das war jetzt schon hart, die Kickoff-Show zu sehen, weil es gab ja natürlich kein Match, denn der erste Entrance gehörte Drew McIntyre.
Ja.
Aber es war halt so, dass die Kickoff-Show, die ist ja eigentlich immer langweilig, ne? Sind wir mal ehrlich. Du siehst die gleichen Video-Packages, die eh noch mal in der Show sehen wirst. Und dann irgendwann hast du dich da so ein bisschen durchgequält und dann war dann irgendwie auf dem Countdown, okay, noch 15 Minuten. Und dann hast du gedacht, boah, ey, jetzt noch 15 Minuten, kacke. Und dann waren es irgendwann 10 und warst so, okay, jetzt 10, okay, jetzt gleich geht's los. Dann geht's los, du freust dich richtig, die Show wird eröffnet und dann heißt es, ja, jetzt warten wir noch mal eine halbe Stunde. Und ich hatte gedacht, kann jetzt nicht wahr sein. Aber ich muss sagen, die haben das echt charmant gelöst. Mit diesen Interviews, das war super sympathisch. Irgendwie, da hat jeder versucht, irgendwie Zeit zu schinden mit guten Sachen, mit witzigen Sachen. Auch zum Beispiel, wenn ich jetzt an das New Day-Interview denke, wo noch Big E dazu kam, wie die Bock hatten, wie unfassbar witzig auch ein Rollins war, der dann auch immer Cesaro gesagt hat, was ich auch mega geil finde. Da mit dem wie heißt er? Kevin Patrick?
Ja.
Ja, wie den dann immer Mike genannt hat. Genau. Auch dieses Hin und Her, also da war schon auch viel Witziges dabei. Klar, so eine Braun Strowman-Promo, eine Bianca Belair-Promo oder sowas auch. Ja, das war auch da, aber ich finde, die haben das irgendwie charmant gelöst und ich weiß ja nicht, ich fand's sympathisch.
Ja, was willst du sonst machen, ne? Also sie haben das Beste daraus gemacht und du hast halt gemerkt, wer kann richtig geil improvisieren und wer leiert sich da halt gerade was aus dem Kreuz, ne?
Ja.
Aber ja, egal, hat funktioniert. Und bei manchen Sachen hat sie auch nochmal für zusätzliche Intensität gesorgt. Also ich fand, obwohl die Promo selbst von Drew McIntyre, wie gesagt, ein bisschen holprig war, fand ich dieses Aufeinandertreffen der beiden, die da dann nochmal so ein bisschen bedrohlich aufeinander zugegangen sind, dann eigentlich ganz nett, weil man ja auch wusste, dass das dann der Opener sein wird.
Ja, das hat gepasst. Aber ihr seid gerade so ein bisschen über den Auftakt hier ein bisschen hinweggegangen, weil wir haben ja dann nach der Kickoff-Show erstmal Vince McMahon und weite Teile des Rosters gesehen, die sich auf der Bühne präsentiert haben. Und
was sehr schön war.
Ja, lass mich erstmal ausreden, Mann.
Nee.
Und Vince McMahon hat ja dann auch sein Wort an das WWE-Universum gerichtet und hat gesagt, dass jetzt über ein Jahr hat der eine der wichtigsten Bestandteile, und dann hat er sich nochmal korrigiert, der wichtigste Bestandteil des gesamten Produkts hat gefehlt, und das waren die Fans. Und anschließend gab's ja America the Beautiful, was dann von Bebe Rexha gespielt worden ist. Und wenn man dann in die Gesichter der Wrestler gesehen hat, du hast da wirklich gemerkt, wie wichtig das den Leuten gewesen ist. Und das ist auch für mich ein Moment gewesen, als ich dann die Zuschauer gesehen habe und die Wrestler. Und das war wieder, ich hab auf Discord auch schon geschrieben, das war so ein bisschen Realitätsflucht irgendwo. Und so ein Moment, ja, so sollte es auch irgendwo sein. Also es war wieder eine gewisse Normalität, die dann auch da eingekehrt ist. Und du hattest wieder dieses WrestleMania-Feeling. Ich fand diesen Start unglaublich emotional, und auch, dass ein Vince McMahon sich noch mal dahingestellt hat und diesen alten Spruch Welcome to WrestleMania, auch wenn er inzwischen alt klingt, muss man sagen, also nicht der Spruch, sondern Vince McMahon, die Stimme und so, das klingt alles ein bisschen verbraucht, als das noch vor sehr vielen Jahrzehnten gewesen ist. Aber ich fand diesen Einstieg hier unglaublich emotional, und ich war da komplett in dem Augenblick gefangen. Kai, wie war's bei dir?
Ja, ging mir genauso. Also, wirklich, auch wenn wir nochmal später drauf kommen, bei gewissen Entrances oder sowas, auch wenn du jetzt an Drew McIntyre denkst, du hast halt wirklich in den Augen der Leuten, der Wrestler gesehen, wie wichtig denen das ist. Du hast es sogar den Announcern angesehen, wie wichtig denen das ist. Also das war so krass, und das hat mich auch schon irgendwie bewegt, als ich das dann gesehen habe. Und ich habe wirklich gedacht, ey, ich weiß schon, wenn ich das erste Mal wieder im Stadion stehen werde, ne? Ich glaube, ich heul einfach. Also, weil das hat mir so ein bisschen gezeigt, oder generell diese ganze Short mir gezeigt, ja, es war alles so weit weg, und Thunderdome hat man sich irgendwie dran gewöhnt, aber das hat jetzt nochmal ganz krass mir ins Bewusstsein gerufen, wie extrem mir das gefehlt hat. Und das habe ich gar nicht so wahrgenommen, weil man es irgendwie so, weiß ich nicht, man hat es hingenommen, aber ich hatte gar nicht mehr im Kopf, wie sehr ich das eigentlich vermisse.
Man hat gemerkt, wie lange man mittlerweile einfach so außerhalb der Normalität lebt, ne?
Ja.
Das wird einem da so schlagartig einfach bewusst, so wow, das ist ja eigentlich normal. Das hatten wir jetzt ja über ein Jahr nicht mehr. Und wie du schon sagtest, an den Thunderdome hat man sich gewöhnt. Und das ist ja auch jetzt nicht die schlechteste Lösung gewesen, um das Produkt so weiterzuführen, aber es wird einem echt bewusst, was halt echte Menschen einfach ausmachen, die da stehen, und wie viel besser das Produkt gleich wird und wie viel wertiger es wird, und halt eben auch, wie Olaf schon sagte, wie viel das den Wrestlern eben auch bedeutet, da vor echten Menschen zu performen, anstatt vor Bildschirmen.
Ja, genau das. Und dann gab's im Anschluss daran, es war ja so eine Art Cold Open, was wir hier gesehen haben. Es gab dann nochmal ein Video-Package, und dann gab's die angesprochenen Interviews, die ihr hier schon so ein bisschen wiedergegeben habt. Da müssen wir jetzt nicht mal drauf eingehen. Es war alles sehr improvisiert, war teils charmant, teils war es ein bisschen holprig irgendwie. Aber auch das gehört dazu. Die Show must go on. Und das war dann hier eben auch das Motto. Und dann kam der erste, für mich schwierige Teil. Da wurden nämlich dann die Co-Hosts von WrestleMania hier auf die Bühne gerufen. Und das waren ja Titus O'Neil und Hulk Hogan. Und die beiden haben ja so ziemlich gar keine Chemie zusammen. Und auch das Publikum war von dem guten alten Hulk Hogan, der ja offensichtlich immer der Go-To-Guy hier für Vince McMahon ist, wenn es solche Geschichten gibt, auch nicht so 100% angetan. Und die haben ja auch nicht wirklich miteinander gespielt so richtig. Irgendwie war das eine merkwürdige Einführung. Oder wie hast du es gesehen, Chris?
Ja, es war mega awkward irgendwie. Also da hat jeder für sich selbst performt, an der Seite von dem anderen halt. Und dadurch kam nicht wirklich dieses WrestleMania-Gefühl rüber, oder dass das die Hosts sind, die einen durch diese Show geleiten. War ja eh nicht so, weil sie sind halt nur einmal kurz aufgetreten.
Zweimal. Einmal gab's noch einmal ein Backstage-Segment mit
Bailey. Stimmt, das Backstage-Segment gab's noch.
Das war auch nicht besser.
Bailey ist ja öfters mal worum geschlichen. Aber ja, also auch das war nicht besser, wie du schon sagst, ja. Ich hatte nicht wirklich den Eindruck, dass das die Hosts sind, sondern es ist einfach so, ja, wir brauchen Namen, die das machen. Hulk Hogan, großer Name. Titus, verdienter Typ, der aber kein Match bei WrestleMania hat, was auch jetzt nicht das Schlechteste ist für uns alle. Und ja, das hat überhaupt nicht funktioniert.
Ja, Kai, möchtest du noch was zu dem Thema sagen, bevor wir dann hier dann auch zu den Matches kommen und zu erfreulicheren Dingen?
Ist ja das genauso.
Okay, was ganz, ganz kurz und knapp. Und dann lass hier auch wirklich mal Richtung Matchcard gehen. Wir haben es gesagt, es fing mit deutlicher Verzögerung an. 35, 40 Minuten ungefähr war quasi die Show da schon am Laufen. Und dann ging es auch hier wirklich los mit dem ersten Match. Und es war, wie angekündigt, der Kampf um die WWE Championship zwischen Champion Bobby Lashley, begleitet von MVP und Drew McIntyre. Und Kai, du hast gerade schon gesagt, auch hier die Entrances. Das war da auch schon was Besonderes. Und gerade Drew McIntyre, der natürlich hier auch in seiner Babyface-Rolle wirklich seine Emotionen freien Lauf lassen konnte, dem hat man gesehen, wie viel ihm das auch bedeutet hat, hier anzutreten.
Genau, also es waren zwar nicht, wie von uns angekündigt, irgendwelche schottischen Krieger und Pferde und Braveheart-Räder noch, aber das war natürlich auch was, was natürlich dir, Olaf, sehr viel Spaß gemacht haben muss, denn wenn Fans wieder da sind, kommt auch der Countdown eines Drew McIntyre zurück.
Yes.
Und da hat man wieder gemerkt, ist egal, ob man das mag oder nicht, aber dieses, wenn dann echte Fans mitzählen und nicht irgendeine Roboterstimme, die den Rumble-Countdown runterzählt, das ist einfach geil. Und auch die Fans, die da waren, das muss ja auch für die nicht geil gewesen sein, mit Wetter und dann wieder rein und raus und hin und her. Und die haben sich dabei von nicht unterkriegen lassen. Also die haben auch das zweite Match des Abends überstanden. die haben wirklich dauerhaft Gas gegeben. Die haben auch ihre Rolle gespielt, die haben Stimmung gemacht, mitgezählten Drew McIntyre, wo wir uns auch gefragt haben, wie wird er angenommen oder sowas? Kann es auf einmal sein, dass das alle für Bobby Lashley sind oder sowas? Sondern nee, die haben auch die Faces bejubelt, die Heels ausgebuht. Natürlich gab es auch welche, die von Bobby Lashley waren. Ich fand es einfach schön, das zu sehen.
Chris, du wolltest was ergänzen.
Ja, ich wollte gerade sagen, man darf nicht unterschlagen, dass aber doch einige auch Bobby Lashley bejubelt haben.
Das ja, natürlich.
Also ich glaube, es war allgemein einfach diese Freude über das Live-Wrestling und daran wieder teilhaben zu können, hat überwogen. Und es wurde nicht einfach nur eine Rolle gespielt. Gerade im Main-Event hat man ja auch dann doch gemerkt, dass die Leute relativ geteilt waren in der Meinung.
Nee, ich meinte mit Rolle spielen einfach nur, dass die Fans da sind, um laut zu sein und Stimmung zu machen. Das meine ich
damit. Ja, gut.
Nicht nur einfach, dass sie sagen, der ist gut, den bejubel ich, der ist böse, den buche ich aus.
Ja. Das Einzige, was ich am McIntyre-Entrance kritisieren möchte, ist dieses komische fliegende Excalibur-Schwert, was sie dann beim Kameraschwenk nach oben irgendwo gezeigt haben, was in so einem schwebenden Stein als Mittelgrund das Feuerwerk ablief, gezeigt
worden ist. Ja.
Diese Einblendungen sind echt Alter, das ist echt die Hölle, das macht mich immer wieder fertig.
Die sehen auch einfach nicht gut aus, ne? Also,
nein,
das sieht immer so ein bisschen aus wie PS2-Grafik.
Ja, das sieht aus wie die schlechten Animationsserien, die zu erfolgreichen Kinofilmen irgendwie rauskommen. Weißt du, weil das Budget nicht mehr da ist, so sehen die Dinge halt wirklich aus. Ansonsten, um mal hier aufs Match zu sprechen zu kommen, ihr habt schon richtig gesagt, also es waren beide, haben sich hier den Respekt des Publikums erarbeitet.
Auch Lashley ist mit coolem Entrance mit dem Video und sowas alles.
Ja. Das haben sie mittlerweile ja regelmäßig hier gehabt. Und die Geschichte war ja hier natürlich auch, dass ein Drew McIntyre im Verlauf des Kampfes immer wieder den Arm bearbeitet hat, in verschiedener Variation, mehrfach mit dem Kimura, anfangs dann ist Bobby Lashley mit der Schulter in den Ringpfosten beim Spearversuch gelaufen, es gab einen Armbreaker und diese Geschichte hat sich einfach durchgezogen, ist aber tatsächlich nicht so richtig in die Pötte gekommen. Also ich fand, Lashley hat das nicht so gut verkauft und man hat hier dann doch wieder diesen typischen Big-Man-Clash gehabt, den wir schon so oft zwischen den beiden gehabt haben. Das war richtig gut, das war intensiv und das war spannend. Und am Ende, ich nehme es jetzt vorweg, bevor ich euch jetzt hier nochmal zu den Details befrage, am Ende war es dann aber eben so, dass Drew McIntyre im Hurtlock bewusstlos geworden ist. Also beim Hurtlock hat sich lange Zeit gewehrt, auch mit Rausrollen und Bobby Lashley ist durchgerollt. Am Ende lag er dann eben am Boden und der Ringrichter hat den Kampf abgebrochen. Wir haben alle gesagt, oder viele haben von uns gesagt, Drew McIntyre bekommt hier seinen großen Moment vor Publikum. Den hat es nicht gegeben. Und der Heel, der vermeintliche Heel, gewinnt hier im Opener von WrestleMania 37, was vielleicht auch nicht ganz so zu erwarten gewesen ist. So, und jetzt kommen wir zu den persönlichen Eindrücken. Chris, wie zufrieden warst du mit diesem Match an sich?
Ich war ziemlich zufrieden. Also ich muss sagen, ich habe ein paar Minuten gebraucht, um in den Kampf reinzukommen. Ich fand Es dauerte so 5 Minuten ungefähr, die sie beide auch brauchten, um sich einzugrooven so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch die Aufregung war, wieder vor Publikum zu performen, oder ob da irgendwie so ein bisschen was gehakt hat einfach. Es hatte für mich anfangs nicht den größten Matchfluss. Es wirkte einfach so ein bisschen wie Aktionen folgen aufeinander. Aber das will ich jetzt gar nicht hier groß kritisieren, denn sie, je länger dieses Match ging, desto besser und intensiver wurde es meiner Meinung nach. Und desto mehr war ich halt auch einfach drin. Das hat Spaß gemacht. Die haben dann auch letztendlich sehr gut harmoniert. Und vor allem haben mir auch immer wieder diese Kontersequenzen zwischen den beiden gefallen, was bei so, ja, bei Heavyweights jetzt nicht immer der Fall ist. Und ich muss einfach mal sagen, auch wenn er den sehr oft gezeigt hat im Match, der Belly-to-Belly-Overhead-Suplex, der sieht schon extrem geil aus, wenn halt so ein Riesentyp wie Lashley über den wegfliegt, ne?
Es war ja ohnehin hier so ein bisschen dieses Messen der beiden, so war mein Eindruck. Die beiden haben sich ja wirklich auch die großen Bomben um die Ohren gehauen. Und da gab es ja dann auch so Segmente, wo Drew McIntyre zum Beispiel diesen einarmigen Chokeslam von Lashley einkassiert und ja dann den einfach no-sellt und sofort aufsteht quasi danach. Also diese, wir sind zwei Hünen und wir können uns hier behaken bis zum Gehtnichtmehr und am Ende gewinnt der ein bisschen mehr wegstecken kann. Das war auch so ein Motiv, was wir hier gehabt haben.
Und vor allem haben sie sich auch immer so ein bisschen neu erfunden. Gerade Drew McIntyre hat dann ja auch immer Sachen gezeigt, die jetzt nicht unbedingt in seinem Moveset drin sind oder die er halt eher relativ selten zeigt. Also dieser Northern Light Suplex zwischendurch, der war schon echt schön anzusehen. Und
oder dieser Torpicon Hilo, den dann einfach nach draußen springt.
Genau, das auch noch, wo er einfach mal den Undertaker macht.
Habe ich auch, genau in dem Moment, ich habe auch hier meine Notizen hier, Undertaker Dive, Klammer auf, mit Flip drin stehen. Also ich musste da auch dran denken, weil er auch so die Arme so ausgebreitet hat.
Da merkt man halt einfach, es ist WrestleMania, es ist noch mal eine Nummer größer. Und dadurch, dass dann halt auch eben so ein bisschen tiefer in die Trickkiste gegriffen wird, erscheint dieses Match auch noch mal eine Nummer größer und intensiver.
Mhm. Du bist bis jetzt noch nicht zu Wort gekommen. Wie hat dir das Match gefallen? Und wie fandst du es eigentlich, dass da MVP mehrfach eingegriffen hat und letztlich ja dann auch dafür gesorgt hat, dass Lashley hier gewinnen konnte?
Also erstmal muss ich sagen, ich finde, man hat in dem Match so weniger Aktionen im Vergleich zu anderen Matches, die man so einzeln rauspicken kann, wo man sagt, oh, weißt du noch die und die Aktion? Davon gab es natürlich auch welche, wie zum Beispiel diese drei Future Shock DDTs, die ziemlich cool aussahen. Aber es ging ja eher darum, durch viele harte Aktionen Gegner irgendwie zu bearbeiten. Drew immer mal wieder auf den Arm durch einen Kimura oder sowas oder auch durch einen Armbar. Lashley, der sehr viele Spears in der Ringecke gezeigt hat. Das hat mir gefallen. Das mochte ich irgendwie alles. Aber was ich gut fand, falls mal was ganz anderes war, gerade weil wir WrestleMania hatten, es gab nicht diesen Finisher-Overkill. Also der Hurtlock wurde zwar immer angesetzt, aber der kam ja nie durch bis zum Ende wirklich. Der war also immer so halb drin oder sowas. Dass sich dann McIntyre immer noch vorher wehren konnte, bevor die Hände wirklich zusammen waren. Ja. Das hat mir gefallen. Und auch die Claymore kam ja nicht durch.
Ja.
So, die wurde auch nicht irgendwie, weiß nicht, 10-mal versucht, sondern da wurde dann eher irgendwie vor McIntyre wurde dann der Kimura angesetzt. Das mochte ich, weil es was anderes war. Normalerweise haben wir immer dieses, okay, es ist Mania, jeder kommt mindestens aus einem Finisher raus oder vielleicht auch aus zweien und dann gucken wir mal, was passiert.
Und es erzählt ja dann auch irgendwo eine ganz interessante Geschichte so, denn Drew McIntyre hat zwar sehr viel gezeigt, aber mit seiner stärksten Waffe ist er eben nicht zum Einsatz gekommen, weil vorher eben Bobby Lashley ihn da dann ausgechoked hat.
Was dann aber auch zeigt.
Oder ausgehört lockt hat.
Aber MVP war halt dabei, den will ich ja auch noch mal.
Ja, warte, darauf komme ich gleich.
Moment. Und da sieht man halt, das kann noch gut weitergeführt werden.
Ganz genau, das wollte ich nämlich auch sagen. Weil es geht eben darum, man kann jetzt immer noch sagen, okay, die Claymore kam halt nicht durch. Wenn sie durchgekommen wäre, vielleicht gewinnt dann McIntyre. Und so kannst du die Story auch noch weitererzählen. Und ich finde, die Story gehört auch weitererzählt, weil die beiden machen Bock zusammen. Und natürlich, damit Olaf auch so Ruhe gibt, um auf MVP anzugehen. Das war eine Sache, die hat mich so ein bisschen gestört, weil das war ja Dreh- und Angelpunkt des Finishes, das ja MVP bei der Claymore so ein bisschen abgelenkt hat. Und der Moment, der sah irgendwie holprig aus.
Ja, da stimmte das Timing nicht, das habe ich auch so gesehen.
Ja, das war so ein bisschen mein Problem dabei, was dann halt zur Niederlage geführt hat.
Das ist irgendwie, er zählt runter, will loslaufen, auf einmal dreht er sich um so, hä, was?
Ja, irgendjemand hat den Einsatz da ein bisschen verschlafen, deswegen wirkte das ein bisschen out of place. Auch hat es ja keinen Eingriff des ehemaligen Hurt Business gegeben, hat man ja auch ein bisschen spekuliert, lassen sich Cedric Alexander und Shelton Benjamin hier vielleicht nochmal sehen und kosten vielleicht Bobby Lashley hier seinen Titel, ist nicht passiert. Finde ich auch gut, dass man das nicht hier mit eingebunden hat, weil das hätte nur das Spotlight von den beiden hier weggenommen. Chris, die Frage ist trotzdem, ist das eine mutige Entscheidung, dass man hier Bobby Lashley im Opener der, ich sag's mal, Publikums-WrestleMania irgendwie gewinnen lässt und dass man Drew McIntyre eben nicht diesen großen Moment vor seinem Publikum gibt?
Möchtest du jetzt wissen, allgemein mutige Entscheidung, wie das halt ausgegangen ist oder dass es eben im Opener passiert ist? Das hörte,
dass das konnte im Opener passiert ist.
Dass es im Opener passiert ist. Ja gut, das ist absolut verständlich, dass sie es da so machen. Sie wollten offenbar eben eine WrestleMania mit einem Face-Sieg beenden. Es war für mich auch sehr klar, dass Bianca Belair das Ding gewinnen wird nach dem. Und spätestens dann auch, als sie bevor es losging, schon angefangen hat zu heulen. an sich gute Entscheidung. Denn ich glaube, diese WrestleMania noch viel, viel mehr als alle anderen WrestleManias soll eben dafür sorgen, dass die Leute wirklich mit einem guten Gefühl nach Hause gehen.
Apropos, gutes Gefühl. ich war schon ein bisschen schockiert und auch ein bisschen heartbroken, dass McIntyre nicht gewonnen hat.
Ich nicht?
Verstehe, weil du ein schlechter Mensch bist, durch und durch. Aber also ich verstehe das und ich gönn's auch Bobby Lashley, weil ey, der Typ reißt sich den Arsch auf. Schon seit mehreren Jahren. Der hatte diese Lana-Storyline. Der hat
für seine Trump Schwestern
gekämpft. Seine Schwestern.
Ja. Der hatte die Storyline mit Sami Zayn und seinen Schwestern. Also der hat echt viel gemacht. Und Shaggy, der anscheinend uns allen voraus ist, hat schon immer gesagt, wie toll ein Bobby Lashley ist. nee, aber wirklich, also der hat's absolut verdient. Ich wollte natürlich nur so ein bisschen auch aus ich bin Drew McIntyre Fan, die das haben. Der Typ letztes Jahr hat seinen Moment irgendwie nicht bekommen. Und hat dann die WWE durch diese Pandemic-Era getragen, jetzt egal, ob man sagt, wie gut oder schlecht die Regentschaft war. Damit habe ich einfach nicht gerechnet. Ich finde, das ist schon auch deswegen eine mutige Entscheidung zu sagen, Lashley bleibt Champion, weil es ja auch natürlich zwar Eingriff von MVP, aber ich sag mal, es ist immer noch irgendwie ein dominanterer Sieg durch einen Submission-Move, finde ich, auch wenn es keine direkte Aufgabe war. Ich bin gespannt, wie es weitergeht.
Ja, ich meine, Drew McIntyre kann seinen Moment ja auch immer noch irgendwo kriegen, aber halt eben nur nicht bei WrestleMania. Ich glaube allerdings.
Ja, doch nicht vor Fans, ist, ne?
Ja, gut. Aber ich glaube, es tut aber beiden Charakteren als auch eben dieser Fehde tut es gut, dass es halt nicht so gekommen ist, dass direkt jetzt schon der Title Reign von Bobby Lashley vorbei ist.
Ja.
Und dass Drew McIntyre noch ein bisschen eben den Jäger machen muss, bis er dann vielleicht dann doch seinen Titel wieder kriegt von Bobby Lashley.
Es ist auch langfristig eigentlich klug, weil wenn du jetzt hier Lashley wegstecken lässt von Drew McIntyre, dann hast du keinen offensichtlichen Herausforderer mehr für McIntyre. Die beiden können sich jetzt behaken. In der Zwischenzeit kannst du dann eben versuchen, einen neuen Contender aufzubauen. Man hat jetzt die Chance genutzt, um Lashley wirklich als Main-Eventer zu etablieren. Und dafür war dieser Sieg wichtig. Klarer Sieg hier für ihn, trotz des Eingreifen von MVPs. Deswegen, und weil eben McIntyre nicht ausgetappt ist, sondern einfach selig entschlafen ist, kann man die Fehde problemlos fortsetzen.
Selig entschlafen, okay.
Ja.
Wie die Oma im Altersheim, ey.
Aber das fand ich wichtig. Und wir haben alle so ein bisschen Angst davor gehabt, ob Lashley, der wirklich eine tolle Entwicklung gemacht hat, der jetzt einfach wieder dann zurück in die zweite Reihe geschubst wird. Offensichtlich nicht. Und deswegen war das hier richtig auch, dass der Title Reign von Lashley noch ein bisschen weitergeht. Ich sehe es genauso. Wir wissen ja nicht genau, wie es weitergeht. Also Richtung SummerSlam kann ich mir zum Beispiel auch vorstellen, dass man wieder so eine ähnliche Veranstaltung wie hier mit WrestleMania macht. Vielleicht in einem anderen Stadion, was vielleicht ein bisschen kleiner ist, wo dann vielleicht statt 25.000 nur 10.000 Leute drin sind. Aber ich glaube, man hat jetzt gesehen, dass das funktionieren kann. Auch wenn ich sagen muss, ich habe versucht, meinen Kopf auszuschalten, was ja. Mundschutz über der Nase oder über den Augen, um den Hals, an der, um den Bauch oder sonst irgendwas angeht. Das habe ich versucht, komplett zu verdrängen bei der Veranstaltung.
Eine Frage, weil Olaf ist ja immer sehr gut informiert, vielleicht weiß das, weil das ist bestimmt auch eine Frage, die sich viele Hörer stellen. Weiß man irgendwas über die Regularien, die es da gab? Also musste man einen negativen Test nachweisen? Musste die Person irgendwie geimpft sein? Gilt da Maskenpflicht im Stadion oder sowas? Das habe ich mich halt alles gefragt, weil es sah doch schon sehr surreal aus. Ist da irgendwas bekannt? Also
ich weiß es nicht.
Okay, weil also hätte ja sein können, dass man irgendwie gesagt hat, okay, Leute müssen aber irgendwie negativen Test vorlegen vom gleichen Tag, um reinzukommen oder sowas, weil ich liebe das alles, ich finde das toll, das zu sehen, aber wenn man das rein rational betrachtet, ist es ein bisschen komisch. Das ist so die einen so, die anderen so.
Es ist halt Florida, ne? Das ist noch mal spezieller, aber wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ich will jetzt keinen Mist erzählen, aber ich meine im Super Bowl, der ja auch da stattgefunden hat, da war es so, dass halt du und deine Gruppe, mit der du da warst, die konnten halt zusammen da stehen, sitzen, was auch immer. Aber es sah mehr danach aus, dass ein bisschen Abstand gehalten wurde beim Super Bowl als bei WrestleMania gestern.
Also es gab wohl dann auch Temperaturchecks und es gab wohl auch Maskenkontrollen, aber dass die anscheinend hier nicht eingehalten worden sind, das haben wir ja gesehen. Also ist schwierig und ich halte das dann eben auch für problematisch. Ich habe trotzdem versucht, das irgendwie wegzuschieben, für mich persönlich in dem Augenblick,
ja,
weil ich da nicht dran denken wollte. Da war ich ganz egoistisch und ich wollte jetzt nicht da sitzen und ständig darüber nachdenken, sondern ich wollte die Veranstaltung genießen und dann eben auch nochmal so ein bisschen Normalität haben, aber ja, das ist nach wie vor ein Problem. Aber kommen wir zu den zum Wrestling hier zurück.
Wir kommen mal zum Wrestling zurück und du willst auf Match 2 übergehen.
Ja, dazwischen, guter Witz. Dazwischen gab es noch ein weiteres Awkward-Segment, nämlich das angesprochene Bailey trifft auf die NWO und Titus O'Neil. Können wir vergessen, das war ganz grauenvoll. Und dann kommen wir zum zweiten Match. Auch das können wir eigentlich vergessen, weil auch das war ganz, ganz grauenvoll. Es ist das Tag Team Turmoil-Match. Naomi und Lana machen den Anfang gegen Carmella und Billy Kay. Danach geht's weiter mit der Riot Squad, die reinkommt und dann zum Schluss noch Dana Brooke, Mandy Rose und dann als letztes Tamina und Natalya. So. Dieses Match ist eine Katastrophe gewesen. Das kann man, glaube ich, gar nicht anders sagen. Das kann man auch nicht schönreden. Ich weiß nicht, wo die 10 Frauen hier ihren Kopf gehabt haben zu dem Zeitpunkt, aber alle sahen hier schlecht aus. Glaube ich, kann man so mit Fug und Recht sagen. Ja. Von vorne bis hinten, da waren so viele Unsauberkeiten drin, angefangen bei dieser komischen Kick-Kombination mit Lana und Billy Kay im ersten Teil des Matches. Es war alles furchtbar, es wirkte alles nicht rund, es wirkte alles nicht sauber und der Qualitätsunterschied, den wir dann zum Beispiel von diesem Match zum Main Event haben, der ist unfassbar frappierend und selbst talentierte Frauen, wie beispielsweise eine Ruby Riott, nur so als ein Beispiel, die haben wir hier riesige Probleme gehabt, um das abzurunden. Natalya und Tamina haben am Ende gewonnen. Und habt ihr gesehen übrigens, wie weit Tamina in die Knie gegangen ist, damit Natalya diese blöde Heart Attack springen musste? Also, sie ist doch nicht mal gesprungen, die ist einfach nur da reingelaufen. Was ist das denn? Ich weiß es nicht. Chris, sag was Böses.
es hatte wirklich was von einem Unfall. Also, man wollte nicht hinschauen, aber man musste irgendwie, weil wir diese Review hier machen müssen. Ich habe dir, glaube ich, währenddessen noch geschrieben, so bitte frag mich nichts zu diesem Match. Ich fange schon währenddessen an, es zu verdrängen. Und so ist es auch so ein bisschen. Du holst diese düsteren Erinnerungen wieder zurück. Also gerade der Start, also Billy Kay und Lana zusammen. Heidewitzka. Das ist, also, wir kommen ja gleich noch auf das Match von Bad Bunny zu sprechen, der jetzt halt seine paar Wochen Training hatte, ja, und dafür halt schon was Gutes rausgeholt hat, ja. Diese Frauen haben viel, viel länger Training und das wirkt da alles viel, viel schlimmer als das, was Bad Bunny als Non-Wrestler gezeigt hat. Also wirklich traurig. Dann auch, wie du schon sagtest, eine Ruby Riott, die wir, glaube ich, alle wirklich schätzen, ja. Die noch immer so sehr oft aus diesen Wochenshow-Midcard Tag-Team-Damen-Matches das Beste mit rausholt, die ist hier voll verloren gegangen. Also es hat wirklich nichts gestimmt. Dann hat zwischendurch der Ringsprecher noch das falsche Team für ausgeschieden erklärt und
Mandy Rose fällt hin beim
Mandy Entrance. Rose rutscht aus und setzt sich auf den Arsch und Dana Brooks Outfit sah aus, als würde es gleich platzen. Es hat wirklich nichts, rein gar nichts hat gepasst. Und dann zum Abschluss kommt halt wirklich noch so, ja, die Kirsche auf den Scheißhaufen, in dem dieses Match beendet wird mit dem Finishing Move eines Mörders.
Also, ja, und man muss dazu sagen, Tamina bringt sich dabei auch fast um, weil sie den overshottet und fast mit dem Gesicht auf der Matte bremst.
Also, ja, und dabei auch noch zeigt, als sie den machen soll, dass sie überhaupt keine Lust hat irgendwie. Also mehr kein Bock im Gesicht konntest du halt wirklich seit Jahren keinem Wrestler ansehen. Und das dann auch noch eben bei der ersten Show wieder mit Publikum seit Ewigkeiten. Schon irgendwie auf gewisse Art und Weise interessant, dass dieses Spektakel dann auch noch fast 15 Minuten ging und damit endet, dass ein Heel-Team, das niemand sehen will, morgen auf ein Heel-Team, das niemand sehen will, trifft. Und Reginald.
Das stimmt. Kai, also, möchtest du noch was dazu sagen? Krasser.
Das war wirklich Diven-Wrestling, ne? Also, das war wirklich einfach ein Diven-Match in ganz schlechter Qualität, wie wir es hatten. Also, wir haben später noch ein Main-Event, wo du sagst, okay, das ist wirklich Frauen-Wrestling. So sollte es sein. Und nicht hier irgendwie, weil Tamina ist auch so ein bisschen die Alte, so, die arbeitet irgendwie seit 14 Jahren im Büro, ist da immer, aber kann immer noch kein Excel bedienen, ne? Weißt du, so eine ist das. Ja, kannst du noch mal kurz zeigen, wie das mit dem Ordner anlegen geht?
Wie Erika!
Ja, wirklich, also so eine ist das. Das ist ganz schlimm. Das, wirklich. Und das Problem war einfach, hab das Match ja dann live geguckt eben und hab dann heute Morgen, als ich aufgestanden bin, nochmal WrestleMania komplett mit meiner Freundin von vorne geguckt.
Ach du Scheiße.
Und hab ihr dann meinte sie auch so, ja, das Match juckt mich nicht, das können wir ja skippen. Da habe ich gesagt, ja, ist auch gut so, weil das Match kannst du quasi komplett in voller Länge bei Botchamania hochladen. Dann meinte sie, ja, da müssen wir aber so ein paar Ausschnitte jetzt schon gucken davon. Und dann habe ich dir halt gezeigt, hier Lana, Billie Kay, Mandy Rose, Entrance, dieses Hin und Her. Und das war wirklich einfach ein Car-Crash. Das ist unfassbar, wie schlecht das war.
Ja.
Und ich glaube, das war das schlechteste Match, was ich dieses Jahr gesehen habe.
Ja, man hat es aber vor allem auch im Publikum gemerkt, das war ja auch komplett raus. Das hat hier niemand interessiert. Die Action war nicht gut. Es hat auch nicht dafür gesorgt, dass irgendjemand da emotional involviert gewesen ist. Ich glaube, die größte Reaktion hat noch wirklich dann Lana und Naomi beim Entrance bekommen. Und wenn wir das hier kurz noch mal rekapitulieren wollen, wie hier die Siege ausgegangen sind, es war ja so, dass am Anfang Naomi und Lana als erstes ausgeschieden sind, da hat ja Carmella und Billie Kay ja mit diesem Roll-Up-Ding, wo dann quasi, es gab eine Art Sunset-Flip, Billie Kay hat diesen Sunset-Flip gehalten und Carmella hat von hinten mit den Beinen gegengedrückt, das hat in der zweiten Matchphase, als dann Ruby Riott und Liv Morgan reingekommen sind, nicht mehr funktioniert. Am Ende war es dann so, dass die beiden eliminiert worden sind. Wir hatten noch Ruby und Liv Morgan übrig, Carmella ist aber eine schlechte Verliererin, hat Liv Morgan nach der Niederlage nochmal attackiert. Dadurch haben wir dann da eine klare Aufteilung gehabt, irgendwie was die Heel-Babyface-Konstellation angeht. Als nächstes mussten dann Mandy Rose und Dana Brooke rein und die sind auch direkt wieder rausgeflogen. Da gab es auch diesen Fehler in der Ansage, muss man hier sagen. Und dann zum Abschluss, man hat sich hier überlegt, dass die Riot Squad schon so ein bisschen was wie der rote Faden sein sollte, aber es war alles nicht gut, was wir hier gesehen haben. Zum Abschluss haben dann eben Natalya und Tamina die Riot Squad hier aus dem Match genommen per Superfly Splash von Tamina an Ruby Riott. Und das war's, um der Chronistenpflicht hier Genüge zu erfüllen. Aber das war echt nicht schön. Und ich sage mal so, ich glaube, meine Zusammenfassung reicht vollkommen aus. Ihr müsst euch das nicht angucken.
Nee, überhaupt nicht. Aber ich habe mal eine Frage. Wer ist eigentlich auf die Idee gekommen, dass es gut ist, wenn Liv Morgan einfach immer weint, wenn sie Aktionen kassiert? Also,
keine Ahnung.
Das war hier ja so. Und, oh Gott, war das jetzt bei Raw oder bei SmackDown? Wo es dieses Backstage-Segment gab, wo sie halt auch einfach geweint hat auf dem Boden. Das SmackDown muss es gewesen sein.
Ja, ja. Ich habe keine Ahnung.
Können wir aufhören, über das Match zu reden?
Ja.
Nee, noch ein paar Minuten wenigstens. Ja,
ja, lass mal zum nächsten Match
reden.
Ja, lass mal über was Schöneres reden. Und das ist dann das nächste Match. Das ist der Kampf zwischen Seth Rollins und Cesaro, alias Cesaro. Und das war ja von vielen so ein bisschen das Match, was hier als Showstealer prognostiziert gewesen ist. Und es war auch ein wirklich richtig, richtig, richtig gutes Match. Geschichte war ein bisschen in Richtung Seth Rollins bearbeitet den Arm von Cesaro, dadurch kann der zum einen seinen Uppercuts nicht mehr zeigen, kann aber auch den Swing nicht mehr durchsetzen. Das hat sich dann zum Ende hin ein bisschen verselbstständigt und dann hat es eben Cesaro geschafft, sich hier durchzusetzen, hat zwischendurch auch Neutralizer gezeigt, aber hat vor allem dann auch seinen eigenen Rekord von 22 Swings gebrochen mit 23 Swings, auch wenn es keine 23 gewesen sind, weil das Publikum falsch mitgezählt hat, aber wir lassen es einfach mal gelten, weil es WrestleMania ist. Da gibt's noch mal den Neutralizer zum Schluss und Cesaro gewinnt hier tatsächlich dieses größte Match seiner Karriere. Ich glaube, das kann man durchaus so sagen, weil gegen Seth Rollins bei WrestleMania zu gewinnen, das ist schon eine große Nummer. Und ja, Kai, du hast dir extrem viel davon versprochen, wir uns alle. Hat's das auch gehalten?
Also ich hatte erstmal sehr, sehr viel Spaß mit diesem Match, was natürlich jetzt nochmal eine Wohltat war nach Match 2 des Abends. Das fing ja schon allein toll an mit dem Video-Package, was dann Rollins über Cesaro, Rollins Freunde über Cesaro gedreht haben natürlich. Wo es dann auch am Ende heißt, ja, dieses Video wurde finanziert von Freunden von Seth Rollins und hat auf jeden Fall nichts mit Seth Rollins zu tun. den Gag mochte ich, das fand ich toll. Wo dann so dargestellt wurde, wie schlecht auch ein Cesaro ist und dass er ja bei Mania noch kein Einzelmatch hatte. Und die beiden, ja, die haben sich da auch nichts geschenkt. Da ging es irgendwie direkt in die Vollen. Es gab wieder die typischen geilen Cesaro-Uppercuts, die auch immer knallen, die auch irgendwie immer gut aussehen, das mochte ich. Die beiden haben sich konsequent in irgendeiner kreativen Art und Weise ausgekontert. Auch irgendwie Rollins, der da mit drei verschiedenen Versionen aus dem Swing rauskommt und Cesaro, der dann wieder irgendwie in den Swing reinkontert. Das mochte ich. Also, was sie da alles gezeigt haben, auch wieder was jetzt Jan Rollins auch schon im Match gegen Nakamura gemacht hat, so ein bisschen Variation der Moves reinbringen, wieder alte Moves zurückbringen oder neuere Sachen reinpacken. Ich mochte auch diesen
Frog Splash, den wir hier gesehen haben.
Genau, den fand ich sehr gut, wo ich mir auch gedacht habe, ich wüsste nicht mal, wie ich springen müsste, dass ich es schaffe, mich zu drehen und gerade zu springen. Also da würde ich gnadenlos dran scheitern. Aber auch diese Sequenz, wo dann Rollins in den Seilen irgendwie hängt, Cesaro ihn hochwirft, in der Position für einen Neutralizer fängt, Rollins daraus in Pedigree kontert, also was da drin gesteckt hat, Rollins dann auch noch meint, nachdem er den Swing überlebt, Swing und den Neutralizer überlebt, dass er sagt, hier, ich bin ein Gott, was auch schon so
kann man schon machen, finde ich.
Klar, zur Art eines Rollins. Dieser komplett asoziale Ellbogen in den Hinterkopf, wenn man da die Zeitlupe sieht und du denkst, ey, da fällt gleich das Gesicht von Cesaro vorne raus. Also, dass da auch nicht alle Lichter ausgegangen sind, das fand ich ganz krass. Und generell diese Finish-Sequenz auch mit dem Konter, was ja auch im Discord so ein bisschen prophezeit wurde, der Konter eines Curbstomp in einen Uppercut, ja, was wir dann auch noch hatten, was schön war. Dieser UFO-Swing, also ohne Hände, hallo? Also, die ich auch heftig fand. Und dann natürlich dieser Spin 23 Mal, habt ihr gerade schon erwähnt. Also ich finde, das hätte sogar noch ein bisschen länger gehen können.
Ja.
3-4 Minuten. Ich weiß auch gar nicht, ob man dann irgendwie generell durch diese Verschiebung noch Zeitprobleme hatte oder sowas, ob man da irgendwie umplanen musste oder ob man einfach hätte sagen können, weißt du was, von einem Damen-Tech-Match nehmen wir einfach mal von den 14 Minuten, die es ging, 15 weg und geben die an Cesaro und Rollins.
Ja, also, was wir nicht wissen, eigentlich war dieses Damen-Match halt für 40 Minuten geplant. das war das Einzige, wo die Zeit weggenommen wurde.
Ja, nee, also ich fand das wirklich super schön. Und das hat mich auch wirklich, muss ich ehrlich sagen, sehr gerührt, dann zu sehen, wie sich ein Cesaro darüber gefreut hat, dass er diesen Sieg geholt hat. Also das war auf allen Ebenen toll.
Ja. Unterschreibe ich komplett. Chris, möchtest du noch was da hinzufügen?
Also, Kai hat jetzt halt wirklich eigentlich alles genannt. Ja, ne? Also es ist wirklich schwer, da noch was zu sagen. ich kann nur sagen, ich fand das Match auch ganz toll. Vor allem, weil es halt einfach so schön flott war. Es hatte wirklich überhaupt keine Längen da drin. Alles war aufeinander abgestimmt. Und Kai hat ja halt schon die diese vielen und sehr kreativen Kontersequenzen gerade benannt. Da fand ich es einfach geil zu sehen, gerade nach diesem Graupen-Match davor, dass da zwei Leute waren, die haben auch nicht nur improvisiert, also die haben so schon eine Chemie anscheinend im Ring, aber die haben sich halt auch vorher Gedanken gemacht und sich zusammengesetzt und wahrscheinlich auch einige Sachen und Abläufe geprobt um dann ein richtig geiles Match draus zu machen. Und ja, es ist einfach schön, dass Cesaro eben seinen Moment bekommen hat. Und auch dann eben zu sehen, wie er sich darüber gefreut hat, dass es mal so ein Moment war. Man kann nur hoffen, dass er jetzt nicht so schnell wieder fallen gelassen wird. Denn man hat ja auch bei den Zuschauern gemerkt, dass das allgemein, es war einfach so eine Freude dafür da, dass er diesen Moment hat. Und jeder mag Cesaro, glaube ich, oder Cesaro. Ja, ich muss aber auch noch dazu sagen, wir haben wieder alle daneben gelegen mit den Runden, die Rollins drehen wird im Swing, ja.
Wer war am nächsten dran?
Kai kurz? War mit 30 noch am nächsten dran, aber das ist auch so weit entfernt, also.
Ist das nicht auch so wie bei der Preis ist heiß und wenn man überbietet, dann hat man verloren?
Ich hatte recht.
Also das sehe ich hier auch. Also es ist immer noch so weit weg, dass ich da niemandem irgendwie einen Punkt gebe. Wir waren
doppelte Punktzahl
dafür. Wir waren bei Drew, lagen wir falsch. Wir lagen hier jetzt falsch. Bei den Frauen war uns eine Bonusfrage gar nicht mal drin. Eingefallen irgendwie. Ja, also ich würde sagen, das ist eine ziemliche Nullrunde hier.
Dann kommen wir mal weiter. Da war es auch eine Nullrunde, auf eine andere Art und Weise. Es gab erstmal noch einen Rückblick auf die letzte Ausgabe von SmackDown. Das war ja WrestleMania SmackDown. Unter anderem mit der Andre the Giant Memorial Battle Royal, die ja Jey Uso gewonnen hat. Und dann dem Fatal 4-Way Tag Team Match um die SmackDown Tag Team Titles. Und da konnten ja Dolph Ziggler und Robert Root ja ihren Titel verteidigen. Und das war dann die Hinführung auf das nächste Match. Es war ein Match um die Raw Tag Team Championships. Da treffen The New Day, Xavier Woods und Kofi Kingston auf die Herausforderer. Das waren AJ Styles und Omos. Und ganz wichtig hier, wir haben schon angesprochen, schon in der Regenpause, da war Big E auch schon mit dabei. Der hat hier dann eben auch die Ansage für The New Day gemacht. Und die Geschichte war hier sehr, sehr einfach. The New Day wollte offensichtlich nicht gegen Omos antreten, hat gleich zu Anfang gesagt, hier, nee, lass mal den Styles ran. Styles und wurde dann hier eigentlich über das gesamte Match von New Day isoliert, ehe er dann den Tag zu Omos machen konnte. Und Omos hat dann im Alleingang New Day zerstört und dann zum Abschluss hier noch einmal mit so einer zweiarmigen Chokeslam-Variation den Sieg einfach davongetragen. Und am Ende musste Omos dann auch nur den Fuß auf die Brust von Kofi Kingston stellen. Und wir haben neue Tag Team Champions. Und Kai, jetzt muss ich mal fragen, ist das jetzt hier ein Match gewesen oder war das ein besseres Segment? Omos super dominant, AJ Styles, der die Arbeit gemacht hat eigentlich. Wir haben diesen coolen Phenomenal Forearm von den Schultern von Omos gesehen, aber schadet das New Day? Ist das was jetzt die Story weiter voranbringt? Wie siehst du das Match hier?
Ich glaube, das Match war genau das, was es sein sollte. New Day schadet es absolut nicht, weil es ist halt The New Day. So, weißt du, die werden höchstwahrscheinlich auch noch 10 weitere Male Tag Team Champions werden. das ist absolut kein Problem. In Omos hat man sich ja gefragt, aber war auch unsere Bonusfrage, wird ein Omos wresteln? Und ich würde sagen, hat er?
Ja, es ist, man muss ein bisschen differenzieren hierbei, ja. Also, ich lag falsch. Ich habe gesagt, das wird so eine Kali-eske Nummer. Ja. Aber du hast gesagt, er macht typische Big-Man-Aktionen und David hat gesagt, das wird so ein Mittelding aus Kali und typischen Big-Man-Aktionen. Ich würde sagen, Olaf, wer ist da näher dran, David oder Kai?
Ich glaube, David fast, oder?
Frechheit.
Ich finde nämlich auch. Also es hatte gerade anfangs, also hatte es etwas Kali-eskes ja. Und ist dann in diese Big-Man-Manöver übergegangen.
Ja, und das gerade auch bei so Kleinigkeiten, wie zum Beispiel bei dem Backbreaker, wo er dann, ich glaube, Xavier Woods über das Knie gebogen hat, wo er dann nicht nur mit den Händen auf dem Körper gedrückt hat, sondern dann auch die Größe seiner einen Hand benutzt hat, um die ihm ins Gesicht zu drücken quasi. Solche Kleinigkeiten machen es dann für mich auch schon aus, dass du sehen kannst, okay, da haben sie sich Gedanken drüber gemacht, wie kann man diese Ausmaße, die dieser Mann hat, so in den Mittelpunkt stellen, dass es vielleicht auch bestimmte Limitierungen, die natürlich auch solche Körpermaße irgendwie mit sich bringen, wie man das überdecken kann. Und das, finde ich, hat man hier ganz gut gemacht. Also wir dürfen von dem garantiert kein Five-Star-Match erwarten. Aber in der Rolle und dann auch auch wie die am Ende da posiert haben, das fand ich schon ganz cool.
Ja, oder auch, da war ja auch noch diese gewisse Komik drin, die wir auch in den generell in der Fehde drin hatten, ne? Mit New Day, die da irgendwelche Faxen machen und sagen so, ja, ihr seid doch gar kein Tag-Team. Und Woods da dann auch im Match erklärt, hier, wir cutten den Ring in 50%, wie das so richtige Tag-Teams machen und sowas. Und du bist ja gar kein Tag-Team-Wrestler überhaupt. Omis, der auch sich relativ wenig Mühe gibt, sich eintaggen zu lassen und wirklich die Hand nur gerade ausstreckt, auch so auf Überkopfhöhe von AJ. sowas zum Beispiel. Ich muss ja wirklich sagen, das, was sie da mit Omis gemacht haben, war genau das, irgendwie, was ich erwartet habe. Und ich hatte damit auch dementsprechend meinen Spaß. Weil es ging ja wirklich nur darum, okay, wann kommt er rein und was zeigt er? Da muss man aber auch irgendwie nochmal Woods und Kofi loben, die das auch super gut verkauft haben. Die ja wirklich dachten, jetzt kommt da keine Ahnung, wer in den Ring. Gerade dieser eine Shot, wo die dann beide so auf dem Boden lagen und mit weit aufgerissenen Augen Omis anschauen, der da vor denen steht. Ich mochte das. Ich natürlich, das ist absolut kein krasses Tag-Team-Wrestling oder sowas, ne? Aber ich glaube, da werden wir noch ein paar witzige Momente mit haben oder sowas. Also ich könnte mir auch vorstellen, so ein Leiter-Match-mäßig, AJ steht auf den Schultern von Omis und holt die Gürtel damit runter, irgendwie solche Sachen. Stell die beiden weiterhin gegeneinander. Das war jetzt der erste Schock von New Day, wo sie mal Omis gesehen haben. Jetzt können sie sich darauf ein bisschen einstellen. Darauf kannst du aufbauen. Und jetzt haben wir Grand Slam AJ, der jetzt auch den letzten Belt geholt hat, der noch gefehlt hat.
Ja. Chris, möchtest du noch was hinzufügen zu diesem Match?
Ich bin so ein bisschen zwiegespalten tatsächlich bei diesem Match. Ich fand das schon alles okay. Das hat vom Booking her alles Sinn ergeben. Und ich finde auch, genau wie Kai, dass New Day da kein Zacken aus der Krone fällt, dass sie jetzt verloren haben. Und es hatte auch seine Momente auf jeden Fall, wie eben den Phenomenal Vorarm, eben von den Schultern und sowas. Aber es war stellenweise, fand ich es ein bisschen zäh. Also da ging mir das eben, weil man genau wusste, worauf es hinausläuft, ja, dass dann eben dann irgendwann Omos kommt und da dann aufräumt. Da fand ich es ein bisschen langgezogen, wie AJ da vertrimmt wurde von den beiden. Aber ja, das ist auch eine ganz subjektive Sache. Das war jetzt nichts Schlimmes. Ich weiß nicht, ob es unbedingt auf eine WrestleMania-Card musste, aber war okay und in einigen Phasen auch unterhaltsam.
Ich sag mal, wenn das Debüt von Fandango auf eine WrestleMania-Card soll, dann kann auch das Debüt von Omis auf eine WrestleMania-Card.
Ja, gut, da gebe ich dir recht. Ich muss aber bei Omis noch was anmerken, das ist auch eine ganz subjektive Nummer. Er sieht halt so unfassbar bedrohlich aus, so groß wie er ist. Aber wenn er den Mund aufmacht, dann irgendwie nicht mehr so. Also so Leute mit so mehreren Zahnlücken sehen immer so ein bisschen doof aus.
Aber da weißt du, der hat keine Hemmungen.
Ja, der steckt zu. Das hat mir sehr viel von seiner Bedrohlichkeit immer genommen, wenn er den Mund aufmacht. Sorry.
Also ich habe mir nur zwischendurch, wo er dann auch mal böse reingeblickt hat, so gedacht, dem möchte ich aber nicht in der dunklen Gasse begegnen.
Da hat er aber auch den Mund zugehabt, du.
Aber ich finde, du hast auch gesehen, der hatte schon Spaß, ne?
Ja, ja.
Das hast du dem auch angesehen.
Ja. An einer Stelle musste er sich doch das Lachen verkneifen.
Ja, genau, das meine ich nämlich. Ja, das ist
deswegen, also ich konnte damit auch ganz gut leben, aber ich habe deswegen auch so ein bisschen die Eingangsfrage so gestellt, war das Match oder war das irgendwie ein Segment? Weil für mich ist das hier wirklich auch so ein bisschen fließend. Es ist kein klassisches Match gewesen, sondern es war eigentlich eher so ein Showcase, um Omis zu präsentieren. Und man hat so ein bisschen die Reputation von New Day genutzt und vielleicht auch ein bisschen geopfert, um es ganz überstilisiert auszudrücken, um eben dieses Odd Couple und Omis darzustellen. Finde ich aber vollkommen okay, weil das hat mich unterhalten. Ich wollte das sehen. Ich wollte auch sehen, was Omis im Ring anstellt. Das war nicht alles super geil, das war nicht alles super rund, aber es sah beeindruckend aus. Und der Mann wird sich da auch schon noch entwickeln. Und jetzt hat er mit AJ Styles natürlich auch jemanden an der Seite, der kann ihn da nicht unbedingt erklären, wie Big Man arbeiten sollen, aber der kann zumindest ihn da, was so die das Feedback und so angeht, glaube ich, der kann da durchaus hilfreich sein.
Es muss ja auch nicht sein, dass mit Omos überhaupt großartig als Wrestler geplant wird.
Nee, das kann auch einfach eine Storyline sein oder sonst irgendwas. Also, aber ich glaube, das ist auch, dass das Wrestling und eine Wrestling-Card profitiert auch davon, wenn du eben so verschiedene Körper irgendwie hast. Und du brauchst auch so riesige Charaktere.
Allein also diese Erscheinung, wenn dann Omis am Tag-Seil steht und du erstmal merkst, der ist schon verdammt groß.
Gerade vor Publikum, vor Publikum. Also das ist da sitzt du dann da auch nicht so, also ich weiß noch, als ich erstmal Big Show gesehen habe, so krass ist der riesig und das brauchst du einfach beim Wrestling, um da auch die Mainstream-Fans irgendwie zu kriegen. Die sagen nämlich dann, mein Gott, was ist das denn für eine Monstrosität da im Ring?
Absolut. Das passt schon. Und es hat ja auch, selbst wenn du es jetzt nicht nur auf die Tag-Team-Gürtel oder die Tag-Team-Szene beschränkst, hat es halt auch einfach einen AJ super gestärkt, in dem Sinne, dass du denkst, okay, der Typ ist halt unverwüstlich, weil er hat immer diesen Riesen dahinter sich, der hinter ihm aufräumt. Ne?
Ach, das ist auch noch eine Sache, die ich mochte, wo du dann gemerkt hast, Omos ist drin und AJ coacht von draußen nur noch die ganze Zeit, wo er sagt so, jetzt mach das, dann mach am Ende, hier, Pinne mit einem Fuß. Also, stimmt. Das hat mir auch gut gefallen.
Ja. Gut, wir haben auf jeden Fall neue Raw Tag Team Champions, AJ Styles und Omos. Und ich fand die Idee gerade mit dem Leitermatch fand ich gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Wir haben ja Money in the Bank bevorstehen, da sind ja ein paar Leitern vorrätig. Man weiß nie, fand ich ganz witzig, die Idee gerade. Es gab einen neuen Trailer im Anschluss zu WWE 2K22. Ein bisschen unrund spricht sich das. Und da muss ich natürlich mal den Chris fragen. Chris, wie fandest du das? Kurz und knapp.
Geht so. ist halt eher ein Teaser als ein Trailer gewesen. Ja. Ne? Sie haben es angekündigt. Man sieht Rey Mysterio, der dann hinterher Cesaro eben den 619 verpasst. Man konnte halt eben die Charaktermodelle so ein bisschen sehen. Sieht schicker aus als vorher, obwohl man eben merkt, dass es auch noch die gleiche Engine ist. Ich durfte mir diesen sehr langen Clip durfte ich mir schon vorher angucken. Und mir wurde da so ein bisschen was von 2K erzählt. Also sie sind, glaube ich, sehr schwer auf Wiedergutmachungstour. It Hits Different war ja der Slogan, der eingeblendet wurde. Das soll nicht nur spielerisch gelten, sondern auch in anderer Hinsicht. Sie haben wohl die Vermarktung komplett umgestellt. Wer weiß, was das dann eben für die DLCs bedeutet. Ich denke, da werden sie was ändern. Und sie haben angekündigt, sie wollen viel, viel transparenter sein. Sie wollen eben, bevor das Spiel rauskommt, den Leuten einen richtigen Eindruck vom Spiel geben. Es wird in Kürze mehrere Einblicke und Videos geben, sowohl für die Spielmechaniken als auch in die Arbeit an dem Spiel selbst. Und es soll der erste Schritt in einem mehrjährigen Plan sein, diese Serie wieder richtig frisch zu machen und aufzupeppen und dass sie wieder zu alter Stärke findet. Markige Worte, ich bin mal gespannt. Sie mussten auf jeden Fall aus diesem Desaster WWE 2K20 lernen und ich hoffe einfach, dass sie das jetzt getan haben.
Genau, das kann man da wirklich nur hoffen. Bin gespannt, wann wir da noch mehr zu sehen bekommen, weil abseits von so ein paar Charaktermodellen, wie du schon gesagt hast, war da nicht viel zu sehen.
Da habe ich noch auf dumme Art, also der Trailer, ja, gucken, was passiert, beziehungsweise der Teaser. Darf ich noch auf dumme Art und Weise anmerken, dass ich die Snickers-Werbung mit Baron Corbin witzig finde? mit dabei, wo du sagst, ja, die Handschuhe sind gut, aber unter Hardcore-Biker habe ich mir was anderes vorgestellt. Und dann kommt er mit so einem Fahrrad-Outfit raus.
Das fand ich auch lustig. Das hat mich so ein bisschen an die Folge Tour in der Halfman erinnert, wo Alan da Fahrrad fahren will und diesen riesigen, langgebogenen Helm hat.
Ja, stimmt. Diesen aerodynamischen, komischen
Helm. Ja, genau. Ja.
Was mich ein bisschen genervt hat hier in Richtung Snickers-Werbung war, dass sie dann beim Main-Event sogar noch gesagt haben, hier, der Main-Event, präsentiert von Snickers.
Das war so ein bisschen Sky-mäßig. Ups, wir haben in der Konferenz mal aus Versehen Werbung geschaltet.
Ja. Wer war denn euer Diddy Man of the Day von WrestleMania?
Oh Mann, ja, also gibt schon ein paar witzige Sachen mit der Werbung. Ich finde auch dieses Old Spice irgendwie, weiß ich nicht, hat auch einen komischen Trash-Charme, muss ich sagen.
Ja.
Ja, also gibt, ne, Licht und Schatten.
Yes, apropos Licht und Schatten. Ja, Kai, der alte Übergangsmeister hier. Nächstes Match ist das Steel Cage Match zwischen Braun Strowman und Shane McMahon oder, wie Shane McMahon gerne sagt, zwischen Braun und Shane. Steel Cage Match, wir wissen alle, wie ein Steel Cage Match bei WWE aussieht, weil es soll eigentlich dazu gedacht sein, dass niemand eingreift, aber natürlich wird eingegriffen. Shane McMahon macht als erstes hier seinen Entrance. Braun Strowman kommt als zweiter raus. Man sieht ihn erstmal nicht, weil so viel Rauch ausgepustet wird. Ohnehin die Pyro und sonstige Effekte bei WrestleMania unfassbar. Ich will nicht wissen, wie viele Millionen die da in die Luft gepulvert haben.
Da muss man ansprechen. Bei Shane war ja auch der erste Entrance, wenn ich mich nicht täusche, dann auch die Drohnen-Action hatte, ne?
Ja.
Wo dann die Drohnen das Dollarzeichen geformt haben. Finde ich ziemlich cool. Das hat was.
Ja, ich fand's auch ganz nett.
Ist eine Spielerei, aber weiß ich nicht. Bringt halt irgendwie was rein. Ist mal was anderes.
es sieht auf jeden Fall besser aus als diese schlecht animierten genau, PS2-Modelle, die sie da immer wieder einblenden. Naja, aber es kommt hier auf jeden Fall zum Start, wie es kommen musste. Elias und Jackson Ryker greifen ein und attackieren Braun Strowman mit Stühlen und attackieren da vor allem auch das Knie von Braun. Und so hat sich gleich Shane McMahon zu Beginn einen Vorteil verschafft. Es geht hin und her, Shane McMahon recht dominant, aber trotzdem schafft es Braun immer wieder, das Comeback zu machen. Und ja, zum Ende hin, um mal einen ganz großen Sprung nach vorne zu machen, kann Braun Strowman dann hier auch gewinnen. Zuvor aber ist Shane McMahon kurz davor zu gewinnen. Er ist nämlich oben auf der Ecke des Käfigs, findet da so einen Werkzeugsack, da drin ist ein Werkzeugkasten, den schlägt er Braun Strowman auf den Kopf, der fällt runter und man denkt, mein Gott, Shane, jetzt gewinnt er das Ding hier tatsächlich, aber Shane ist so dumm, dass er nicht von außen winken kann, sondern er muss die Hand durch die Käfig stecken, um zu winken und Tschüss zu sagen. Das nutzt Strowman aus, der doch nicht so stupid ist. Und reißt den Käfig auf, was zumindest eine clevere Art und Weise gewesen ist, hier mal so eine, ja, so eine Unterbrechung dieser Aktion irgendwie einzubauen. Ja, ja. Dann gibt's noch den großen Sturz runter vom Käfig. Ja, es gibt cool dann den Powerslam und dann ist das Ding gelaufen hier.
Die Aktion, wo er da die Hand in den Käfig steckte, quasi, das hat mich so ein bisschen an die Szene aus The Happening erinnert. Wo dieser Tierpfleger einfach im Löwengehege steht und dann so seinen Arm hinstreckt, damit der Löwe ihm den abreißen kann. Das war sehr, ja, es war sehr, sehr dumm, ja.
Ja, ansonsten, das Match an sich war, ich sag mal, durchwachsen. Es war nicht so schlimm, ich fand, dass es, wie man es vielleicht erwartet hätte, war geprägt natürlich auch durch Eingriffe. Mir war Shane McMahon nach wie vor viel zu dominant hier phasenweise mit seinen Baby-Punches.
Das ist wirklich, das hab ich mir sogar aufgeschrieben, hab ich geschrieben, immer wenn ich Shanes Schläge sehe, stirbt was in mir. Also, das ist wirklich ganz, ganz schlimm.
Ich hab's gestern im Discord schon geschrieben, wir machen uns immer lustig, also jetzt seit Jahren, wie schlecht die Schläge von Shane McMahon aussehen. Dabei sind seine Tritte genauso schlecht, ja? Das sollten wir auch mal drüber sprechen.
Das darf man nicht unter den Tisch fallen lassen. Ne Formulierung, die ich ja sonst immer benutze, die hier wirklich diesmal auch greift, kann man sagen, Braun Strowman hat den Steel Chair wirklich mit dem Kopf gefangen.
Das stimmt.
Weil er versucht hat, den abzufangen. Man hat gehört, yo, hat jetzt so semi geklappt.
Das stimmt.
Ich find's aber heftig. Also, ich fand, Braun Strowman war krass in Shape, ne?
Ja.
Das muss man echt mal sagen, also nicht schlecht, gerade für so einen extremen Big Man, schon fast Strongman, also so definiert zu sein, Respekt. Ja, und das Ding war halt wirklich das, was es war. Ich sag mal, das war jetzt noch irgendwie weniger schlimm, weil wir ja dachten, oh nein, zum Beispiel da, wo dann Elias und Ryker das zweite Mal eingegriffen haben, dachte ich, jetzt rennt Braun gegen den Käfig, die Seite bricht auf, Shane fällt irgendwie raus und sagt, ah, guck mal, ich hab gewonnen. Das war ja auch so die ganz schlimme Befürchtung, die wir hatten. Bin erstmal froh, dass Braun gewonnen hat und dass man damit das Ding anscheinend hinter sich lassen kann. Brauchte man definitiv nicht. Muss trotzdem immer sagen, so affig ich auch einen Shane McMahon finde, den kann man super hassen. Das also macht er richtig gut in seiner Heel-Rolle. Der macht immer viel mehr, als er machen muss. So weißt du, diesen Bump mit irgendwie über 50 Jahren musst du jetzt auch nicht zwingend nehmen vom Käfig. Macht er aber trotzdem. Da habe ich auf jeden Fall Respekt vor. Und ich mochte diesen Spot, wo Braun den Käfig kaputt reißt, weil habe ich jetzt so auch noch nicht gesehen. Aber eigentlich kein Match, was ich brauche.
Nee, geht mir ganz ehrlich. Also,
aber hey, Mobbing wurde besiegt. Also, ihr wird jetzt einfach nicht mehr.
ganz David ist glücklich.
Ganz stumpf gefragt. Braun Strowmans Slogan war doch hier, ich habe das für all die Leute da draußen gemacht, die auch mal dumm genannt worden sind. Also, soll ich dann sagen, so, ja, ich bin auch dumm, ich weiß es nicht.
Keine Ahnung. Ich hatte mal jemand dumm genannt. Ach komm, ja, war halt da, hat ihr, also, wie gesagt, komm, ging 12 Minuten, war das, was es sein sollte, war ein Singlecatch-Match auf der Card, tut jetzt auch keinem weh, wenn ich ehrlich bin, also da haben mir schon andere Matches ganz, ganz, ganz viel schlimmer wehgetan. Zum Beispiel Tag Team Turmoil Match. ja, und komm, ist durch, Story ist durch, Shane hat nicht gewonnen, das ist sehr gut. Ja, kann ich mit leben.
Ja, das war halt auch schon stellenweise was ja auch unterhaltsam, ne? Also diese Dominanzphasen von Shane McMahon haben sich immer so gezogen wie Kaugummi, fand ich. Gerade wenn man es dann live gesehen hat und schon so ein bisschen am Schwächeln war. Aber ja, es hatte seine Momente, die dann auch eben funktioniert haben. Und es war ja glücklicherweise jetzt nicht ewig lang. Ich bin aber nach wie vor der Meinung, eine andere Stipulation hätte dieser Paarung besser gestanden. Und ja, dadurch hätte dann auch das Match viel, viel mehr Spaß gemacht.
Ich denke auch, dass hier No Holds Barred oder irgendwas, wo sie noch mehr Freiheiten gehabt hätten, hätte da, glaube ich, mehr rausgebracht. Es war kein gutes Match, muss man ganz klar so sagen.
Nee, es war okay, es hat funktioniert. Und dadurch, dass es ein paar schöne Momente hatte, war das schon gut. Ich habe mir hinterher, so nach Tag 1, habe ich mir gedacht, wenn ich auf die Card für morgen oder vielmehr für heute jetzt schaue, da sind die Matches fühlen sich alle größer an. Und vielleicht hätte es ganz gut getan, eins von den Matches von Tag 2 an die Stelle dieses Steel Cage Matches zu setzen und das hier dann eher so als Zwischending im zweiten Tag unterzubringen.
Ja, aber ich glaube, man verfolgt hier wirklich die Strategie, dass man sich steigern möchte.
Ja, gut, das muss ja auch sein. Und der zweite Tag hätte ja auch immer noch genug Potenzial, um das zu steigern. Aber gut, ist halt auch Spekulation. Ich möchte nur kurz drauf eingehen bei unseren Bonusfragen. Haben wir nämlich auch wieder alle verkackt. Ja. die Frage war, wie wird der Braun Train eingesetzt? Ja, also wie bringen sie es unter, dass er eigentlich ein Zug ist? Und Kai meinte einfach nur, es wird ein richtig fetter Entrance. Also hat sich bewusst vage gehalten. Oder gut, es war halt ein bisschen Nebel.
Auch nicht klar, Schiebung.
Nebel, okay. Das sehe ich nicht als fetten Entrance, ja. Da hätte schon ein bisschen mehr passieren müssen.
Ich sehe dich als fetten Entrance.
Headlock, der Mobbing-Podcast. Da ist er wieder.
Alter, gestern hat Braun noch für mich gekämpft und schon fängst du wieder an. Nein, David meinte irgendwie, Braun kommt raus und virtuell wird ein Zug über ihn gelegt oder irgendwas, ja. Und ich habe gesagt, Braun holt Schwung in den Seilen und während er hin und her läuft, werden so Zuggeräusche dahinter gelegt. Wir lagen alle falsch. Und das finde ich ein bisschen traurig, weil alles wäre richtig witzig gewesen.
Oh Mann. Abschluss dieses Matches kann ich noch sagen, ich hasse Steel Cage Matches, die mit Pinfalls enden.
Ja. Ja. Das gehört. Ich hasse auch Steel Cage Matches, die mit ich gehe aus der Tür raus enden.
Nee, das ist
doch
okay.
Generell. Türen sollten wir da abgebaut werden.
Können wir uns darauf einigen, dass Steel Cage Matches sowieso irgendwie, dass es die überbewertetste Stipulation aller Zeiten ist? Die in den seltensten Fällen wirklich hält, was sie verspricht.
Wenn du die letzten Jahre anguckst, auf jeden Fall gehe ich mit. Außer natürlich, du sagst wieder, es gibt No Holds Barred, es gibt aber auch No DQ und dann gibt es noch so ein Grudge-Match also, oder sowas.
Nee, ich glaube, das liegt an der aktuellen Ausrichtung von WWE, dass Cage-Matches nicht funktionieren. Ich glaube, wenn du da mehr Gewalt und mehr Blut mit reinpacken könntest, dann wird das auch funktionieren. Das haben wir zum Beispiel gesehen bei Wardlow gegen Cody.
Das stimmt.
AEW. Ich glaube, dass
das ist auch stimmt.
Ja. Ich glaube, dass das massiv fehlt, dass der Cage wirklich als Waffe verwendet wird. Und das war ja auch hier zwar ein paar Mal so angedeutet. Es gab ein paar Mal Szenen, wo zum Beispiel Braun Shane in den Käfig geworfen hat. Aber wenn das halt eben keine große Konsequenz hat, dann verliert eben auch so eine Matchart an Bedeutung. Und ich glaube, das ist das, was da derzeit fehlt. Wenn ich mir alte Matches anschaue mit, keine Ahnung, Foley gegen Triple H im Steel Cage damals beim SummerSlam, und die haben sich da mit ordentlich Härte was gegeben, das fehlt hier einfach. Und dadurch verlieren Steel Cage Matches bei WWE auch an Bedeutung dazu. Und klar gibt's dann immer wieder die großen Stürze von da oben, haben wir ja auch gehabt, aber mehr Gewalt ist eben dann manchmal auch besser, zumindest im Wrestling-Jargon. Ich glaube, das braucht
Gewalt ist manchmal auch eine Lösung. Ja.
Ich glaube, dass so eine martialische Kampfansetzung wie ein Cage-Match, da musst du halt wirklich dann auch die Spitze erreichen, was so diese Gewaltdarstellung angeht. Und das kann WWE momentan nicht, weil das eben nicht die aktuelle Ausrichtung ist. Und dadurch leidet das Ding.
Ja, okay, euer Ehren, ich ziehe die Anklage zurück. Und möchte dem kleinen Kai eine Freude machen, ja, denn wir nehmen hier ja sehr früh am Nachmittag quasi auf, um euch noch schnell die Review zu bringen. Und Schalke ist gerade in Führung gegangen.
Yay! Ich bin schon ganz am Aktualisieren, aber wir stehen bei Kicker noch 0-0. Um das kurz anzumerken. Aber das ist doch schön. Das ist ach geil, aber kenne ich gar nicht. Aber egal, bis wir durch sind, liegt Schalke 2-1 hin.
Wahrscheinlich. machen wir weiter. Wir bekommen noch ein Segment, wo Bailey sich hier bei den Kommentatoren einschleicht und die Anmoderation für die Hall of Fame machen möchte. Auch das ist wieder sehr cringy.
Dann oder, sehen wir. Warte, wenn du es jetzt ja. vernünftig genommen hättest, wie man Überleitung macht, hättest du gesagt, um nicht nur dem keine Freude zu machen, sondern auch den Fans eine Freude zu machen, hat man sich nach dem Match entschieden, nochmal 40 Tonnen Pyro in die Luft zu ballern. Weil das kam nämlich noch vorher.
Stimmt.
Wo ich mich ja. dann gefragt habe, vielleicht war das ja das Pyro, was sie am Anfang nicht verschossen haben. Weil wir hatten vielleicht. Ja keinen WrestleMania-Eröffnungspyro so wirklich.
Stimmt. Ja, das, ja, ja.
Also, ich lieb einfach Pyro, ne? Ich seh da super gerne.
Hast ja hier genug gehabt, auf jeden Fall.
Ja, also, wie ist es nochmal? Crown Jewel? Super Showdown?
Ja, genau, ja. Genau. Ich glaube halt auch, dass sie einfach das ganze Feuerwerk, was sie letztes Jahr nicht richtig verwenden konnten, das haben sie jetzt hier rausgeballert. So, Hall of Fame 2020, Jushin Liger, William Shatner nicht vor Ort, dafür NWO mit eigenem Entrance. Leute wie JBL waren noch dabei und David Boy Smith, der durch seinen Sohn hier eingeführt worden ist. Ja,
die Bellas. Hall of
Fame an sich ein bisschen schwierige Angelegenheit dieses Jahr, fand ich.
Oh, die Hall of Fame fand ich ganz schlimm. Also dass sie, warum lässt man es denn nicht einfach mal noch mal liegen, ja? Und macht das dann im nächsten Jahr richtig. Das war halt wirklich so unangenehm, wie die Leute rauskamen und zum Monitoren sprechen mussten. Und dazu dann diese Fake Chants, die eingespielt wurden. Bei den Bellas One More Match. Ey, das nimmt dir doch kein Schwein ab, dass das gechantet wird.
Ja. Kommen wir zu anderen Dingen. Als nächstes Match steht nämlich der Kampf zwischen Bad Bunny und Damian Priest auf der einen Seite und Miz und Morrison auf der anderen Seite auf dem Plan. Ihr habt ja auch ein bisschen spekuliert, würde Bad Bunny wresteln, würde er einen Bump nehmen und
so. Ja. Jetzt hole ich mir meinen Punkt aber endlich.
Naja, wir hatten bei Bump haben wir gesagt, es ist nicht einfach umfallen, wenn du eine Clothesline abbekommst, sondern halt irgendwie geslammt werden, richtig, ne?
Der wurde auch geworfen und hin und her von The Miz.
Na, also.
Der hat schon ein richtiges Match gewrestelt. Die haben schon ein bisschen auf ihn geachtet, das muss man sagen.
Komm, du kriegst einen Punkt.
Den glaube ich mir jetzt nicht,
sonst fängst du an zu weinen.
Ja.
Ja, aber David kriegt auch einen, deshalb liegst du immer noch hinten.
Ich glaube, du fängst ja auch fast an zu weinen, wenn Leute Bad Bunny loben, ne? Weil du sagst so, der war gar nicht toll.
Nein, das habe ich überhaupt nicht gesagt. Ich
bin Bad Bunny Hater. Der hat gar nicht so gekämpft wie meine Snooki. Du sagst ja auch immer meine Snooki. Ist ja auch bekannt.
Nein, das ist überhaupt nicht. Ich finde, es wird einfach ein bisschen gerade zu hoch gehangen. Also, er hat das echt gut gemacht. Also, Respekt an Bad Bunny, ja? Er hat da ein richtiges Match geworkt. Das kann nicht jeder und das will auch nicht jeder in diesem Status, ja. Er hat dafür trainiert und hat das gemacht, aber ich habe halt Sachen gehört und gelesen, die halt auch teilweise nicht stimmen, dass er so super sauber geworkt hat und sowas. Also The Miz hat sich halt den Arsch aufgerissen, um ihn herumzuarbeiten, dass das alles richtig funktioniert und hat auch sämtliche Aktionen, also fast alle Aktionen selbst ausgeführt, die gegen ihn gingen. Das konnte man auch sehen. Was mich eigentlich hauptsächlich gestört hatte, ja, an diesem Ding, das war nicht das Match, das hat funktioniert, das war unterhaltsam und das ist eines der besten Celebrity-Matches, die es bisher gab, ja. Mhm. Absolut. Was mich echt extrem genervt hat, dass WWE diesen Star von außen über alles hängt, was das eigene Produkt ist, ja, dieser ganze Vorspann und wie er behandelt wurde und alles, das war ja wirklich absolute Ehrerbietung. Oh, wir müssen uns hier gefügig zeigen, dass dieser Megastar sich mit uns abgibt. Wir müssen jetzt alle mal hier schön buckeln, ja, denn also wir sind ja schon in der Rangliste weit unter Bad Bunny. Also das fand
ist
ich
halt auch so, ne?
Echt, also das fand ich aber echt echt schlimm.
Also ich muss jetzt sagen, ich habe jetzt
so nicht bringen und dass ich da, sorry, lass mich mal bitte ausreden, ja, dass ich da halt welche von wirklich anstecken lassen, dann überhaupt keinen Anspruch zu haben, sondern einfach dankbar zu sein, dass da jemand kommt, ja? Da kommt halt ein Typ, der kriegt einen Arsch voll Geld für diesen Auftritt, ja? Er erfüllt sich damit einen Kindheitstraum. Und lässt aber auch das Ego spielen, dass er ja den Sieg holt in diesem Match, in einem Sport, in dem er nicht ausgebildet ist, ja. Dass man das dann noch irgendwie hochhängt, dass der dann halt auch einfach mal dafür trainiert hat und da arbeitet für das, was er dafür kriegt. Also das fand ich ein bisschen extrem von allen Seiten aufgeblasen. Das ist alles. Das Match selbst war echt unterhaltsam und er selbst hat abgeliefert, da sage ich.
Muss ich natürlich dich fragen, Chris, ganz kurz, hast du Informationen darüber, dass er sein Ego hier hat spielen lassen, dass er den Pin holt?
Ja, oder komm, ob das also
von außen gekommen
ist. Also, du musst aber mal weiter.
Dann ist es aber auch trauriges Buckeln, wenn man sagt, ja, du gewinnst natürlich. Wir lassen unsere Leute da dann verlieren. Denn
es ist immer noch ein Non-Wrestler. Immer den Pinfall. Also, das ist doch immer noch scheißegal, wer das ist. Ob es jetzt irgendwie eine Snooki ist, ob es irgendwie, wer war noch, Steve Amell war es, glaube ich, auch oder sowas. Auch hier, wie hieß es nochmal, der Ron Stewart von der Dingens-Show da, der war ja auch super präsent. Das ist doch immer so, dass der Celebrity irgendwie
ja, seinen Moment und seinen Spot kriegt. Ja, aber weil es immer ist, das ist doch kein Argument. Das ist ja auch nie wirklich gut. Ja,
weißt du noch, dass Lawrence Taylor beim Bigelow Main Event von WrestleMania 11 besiegt hat?
Also es tut doch auch absolut keinem weh hier, jetzt mal ganz ehrlich. The Miz geht da absolut nicht irgendwie als, also ja, der geht aus dem Match als Verlierer raus, klar, ne? Aber jetzt letztendlich, wir so alle sagen, die hat jeder das, was er gemacht hat, gut gemacht. So, Miz und Morrison haben Bad Bunny gut aussehen lassen. Damian Priest stand auch irgendwie dabei, hat die Aktion dann gut ausgeführt, kam dann mit seinem Hot-Tag rein, hat seinen Moment bekommen. Ich habe auch wirklich nochmal, du musst einfach immer dir vor Augen führen, wie fucking groß Bad Bunny ist. Natürlich ist mir die Musik scheißegal. Das sag ich
doch nichts gegen.
Aber
nur weil er groß ist, ist er immer noch kein Wrestler. Und ein Wrestler verliert gegen jemanden, der darin nicht ausgebildet ist. Und es ist nicht irgendein Wrestler, sondern jemand, der letztens noch den größten Titel der Promotion hatte.
Ja, aber das kannst du jetzt auch nicht sagen, weil in der Preview hast du noch genau klein geredet, wie unwichtig die Reign von The Miz war.
Ja, war es ja. Und ich habe ja auch nicht, ja, da habe ich aber nicht The Miz klein geredet, sondern wie das gebookt wurde.
Ja, aber
das ist auch ein Riesenunterschied.
Aber ich find's Quatsch, sich darüber aufzuregen, dass
ich reg mich da doch auch gar nicht drüber auf.
Schreibe nicht so an.
Weißt du, worüber ich mich aufrege, dass mir so eine Scheiße unterstellt wird? Ich sage einfach nur,
schlagen jetzt
hier, dass maßlos übertrieben wird mit allem, was da war. Dieser Bad Bunny. Oh, also der hat ja gearbeitet für sein Geld. Ja, hat er, das war auch gut. Aber meine Güte, er ist doch echt nicht der Heiland, den man hier jetzt preisen muss.
Aber also jetzt nochmal jetzt das Shirt für Bad Bunny, Bad Bunny Shirt für dich nehme ich jetzt aus dem Warenkorb wieder raus. Das soll ich dir jetzt nicht schicken. wenn ich bestelle, kommt's, ja.
Ohne Witz, WWE Euroshop, einmal bestellen, nie wieder.
Ja. Nee, aber um nochmal so ein bisschen generell auf so ein paar Sachen einzugehen, ich fand den Entrance von The Miz und Morrison auf gleiche Art und Weise irgendwie cringe, aber auch witzig, mit diesem ganz schlechten Playback ist das Wort.
Den Hasen.
Ja, das, was auch nicht gepasst mit den Hasen. Ich bin auch gespannt, wenn wir dann irgendwie, weiß ich nicht, in 10 Jahren, wenn dann Chris und ich dann das Watch-Along zu dem Match hier machen und dann sagen, oh krass, guck mal, jetzt WWE-Champion da und da, der war da damals noch im Hasenkostüm und hat getanzt für Miss und Morrison. wie wir es dann auch bei Adam Rose oder sowas hatten, wo Ron dabei war und Becky Lynch irgendwie. Das war halt schon ganz weird. Damian Priest auch wieder mit so einem Outfit, was nur Damian Priest tragen kann.
Das hatte schon harte irgendwie Ghetto-Stripper-Vibes, oder?
So. Und Frisur hatte auch ein bisschen was von Liliana von Jeremy's Next Topmodel, fand ich. aber um mal aufs Match zu kommen. Ich habe natürlich, also letztendlich sehe ich es halt so wie Chris. Natürlich muss man jetzt, man muss halt gucken, mit was man es vergleicht, ne? Also, und ich vergleiche das Ding einfach mit Celebrity-Matches. Da war es ja, wie Chris auch gesagt hat, eins der besten, die wir bisher hatten. So, natürlich nicht das Beste. Es gab Leute, die haben sich da irgendwie mehr angestrengt, zum Beispiel Steve Amell. Das war nochmal irgendwie, das sah alles nochmal sportlicher aus, weil der Typ ja auch einfach generell sportlicher ist als jetzt ein Bad Bunny.
Absolut, ja.
Das finde ich aber vollkommen okay. Natürlich war das nicht alles sauber oder sowas, aber ich habe da auf jeden Fall verdammt viel Respekt vor, was er da abgeliefert hat, was er sich drauf geschafft hat. Gerade wenn man an so Leute denkt wie Tamina, die es anscheinend auch nach 15 Jahren nicht schafft.
Naja, Jax.
Splash zu springen. Aber hier natürlich muss man auch ganz klar, wie du gesagt hast, Miss und Morrison loben. Zum Beispiel, wenn ich jetzt an diesen Tornado DDT denke, den Bad Bunny gezeigt hat, oder auch die Head Scissor.
Oh ja, gerade da hat man es ganz eindeutig gesehen. Ja,
ja. 80% des Moves an The Miz gehen.
Der Bunny Destroyer, den wir gesehen haben draußen, auch da ist Morrison eher mit
gesprungen als denken. Andere. Ja. Ach, guck mal, jetzt zeigt auch Bad Bunny nochmal einen Move für den Olf.
Ja, genau. Wir haben übrigens noch gar nicht den Entrance von Bad Bunny angesprochen, oder? Hier, der LKW.
Den fand ich ein bisschen peinlich, ey.
Den fand ich irgendwie ein bisschen der hat mich so an diesen Charlotte Entrance erinnert, wo sie mit dem Helikopter angeflogen kommt. Ich dachte, das muss jetzt auch nicht sein. Was mich aber echt gewundert hat, Bad Bunny hat eine krasse Reaktion bekommen, ne?
Ja, also, und da habe ich mir auch gedacht, entschuldige, wenn ich da ans Wort falle, ihr habt jetzt so viel geredet, da muss ich auch mal was sagen. Allein diese Reaktion hat ja gezeigt, wie groß der ist. Und da sind wir alle nicht die Zielgruppe. Und da habe ich mir gedacht, so, okay, offensichtlich, klar, Florida ohnehin eine hohe hohe Bevölkerungsdichte aus Lateinamerika und so, absolut verständlich. Aber trotzdem, die Reaktion, die da gewesen und wie die Leute auf die Moves abgegangen sind, auf die Gesten von Bad Bunny,
gerade dann,
also. Ja, eben, also more credit to you. Also wenn das so ein Ding ist, dass es offensichtlich zieht, alles richtig gemacht in dem Augenblick. Die Reaktionen waren da. Der war der absolute Crowd-Favorite. Die Leute wollten ihn hier sehen. Mhm. Und die wollten sehen, was er kann. Absolut richtig gemacht, kann ich nichts gegen sagen.
Ja, absolut, ja. Obwohl man natürlich, also ich jetzt persönlich, aus ganz subjektiver Sicht, ja, sage ich, was hat mir jetzt dieses Match gegeben? Also da stand halt ein Typ, den ich ein bisschen lächerlich finde, wie er aussieht und mit ganz schlimmer Musik, wie ich finde, den ich nicht wirklich kenne, ja, auch wenn er halt ein Riesenstar ist, ja, sei ihm ungenommen. Und ich muss mir dann halt dieses Celebrity-Match angucken und dafür, was es war, ja, in diesem ganzen Kontext, dass der Non-Wrestler-Star ankommt und ein Match worked, war es echt gut und unterhaltsam, ja.
Ja, ich glaube,
trotzdem hätte ich ganz einfach lieber ein Keith Lee-Match gesehen an der Stelle.
Also, da bin ich komplett bei dir. Ich glaube, man muss da einfach differenzieren, wer Zielgruppe ist dafür, ne?
Ja.
Und ich glaube, da sind einfach andere Leute Zielgruppe. Das ist genauso wie, wenn sich irgendwie, weiß ich nicht, alte 40, 50-jährige Männer aufregen und sagen, die He-Man-Serie ist aber nicht mehr für mich gemacht. So, ja, vielleicht, weil die neue Serie einfach an Kinder gerichtet ist, Kollege. Und nicht an 50-jährige, keine Ahnung, ne?
Man-Children.
Ja, genau. An so Bronies. Also das ist dann eine andere Sache. Ich finde, für das, was es war, war es gut. Du hast gemerkt, damit wurde ein Buzz kreiert. Und außerdem, Bad Bunny ist halt noch mal bedeutend besser als das, was wir an Tag 2 bekommen mit Logan Paul. Weil der ist kein toller Mensch. Hab mich noch mal eingelesen, was Logan Paul so gemacht hat.
Das ist halt echt ein Ekel, ne?
Muss schreien, Olaf.
Da kommt der Kai sich direkt wie ein guter Mensch vor.
Der ist schon wirklich ein Ekel. Aber mal kurz zu Logan Paul noch, ne? Der ist schon ripped, der Typ, ne? Was du da gesehen hast bei SmackDown in diesem Segment mit Sami Zayn in dem
Gym. Der Typ ist halt reich, hat einen Personal Trainer und dem wird seine Ernährung vorgesetzt. Ich glaube, dann wären wir auch alle ripped.
Nee, ich glaube, wenn ich richtig reich wäre, ich glaube, dann wäre ich auch fett.
Das ist ja Drogenmäßig.
Weißt du, was Chris dann wäre? Chris wäre dann Mac-Ripped vielleicht.
Ja, obwohl ich sagen muss, ich finde den Mac-Ripped scheiße. Den habe ich noch nie gerne gegessen. Aber der Witz war sehr gut.
Ja, danke schön. Auf jeden Fall hier am Ende holt Bad Bunny auch den Pinfall gegen The Miz nach einer Tag-Team-Aktion. Er hatte vorher auch übrigens seinen Dive nach draußen gezeigt, das dürfen wir auch nicht vergessen. Dann nochmal die Kombination aus Vertical Suplex und Crossbody hat dann hier zum Sieg geführt. Hat eben dann mit Damian Priest zusammen hier das Ding gewonnen. Und damit sind wir dann, ja.
Kurze Frage noch. Also sag mal, gut, das Bad-Bunny-Ding ist jetzt durch. Mania ist vorbei. Gehen wir jetzt mal alle von aus, ne? Ich hoffe, jetzt geht's aber auch weiter für Damian Priest. Dass man nicht nur gesagt hat, ja, den stellen wir halt an die Seite von Bad Bunny, weil die sprechen ja die gleiche Sprache, ist dann schon ganz cool. Und das lassen wir wieder fallen. Also ich hoffe jetzt, dass man auch diese Bühne genutzt hat, um zu sagen, hier, ja, Bad Bunny schon und gut, aber der Tech-Team-Partner ist der, um den wird es jetzt in den nächsten Monaten gehen. Ich hoffe, dass man das dann auch ausnutzt.
Hoffentlich, ja. Schauen wir mal, ja. Aber das, für mich kam Damian Priest ja auch ein bisschen kurz. Das war so ein bisschen das, was mich tatsächlich.
Ich glaube, der ist aber auch angeschlagen, ne?
Ja, das kommt auch noch dazu.
Also Morrison hat ja auch nicht so viel gezeigt, weil er wohl auch ein bisschen angeschlagen ist. Da hatten wir ja schon mal drüber geredet im Vorfeld.
Ja.
Das habe ich mir übrigens auch aufgeschrieben, dass ich fand, dass die Isolationsphase von Bad Bunny mir ein bisschen zu lang ging.
Ja, das ist richtig. Sollen wir zum Main Event kommen?
Yes. Ja, komm, machen wir das.
Es wird Zeit. Übrigens, bevor wir beim Main Event sind, wollte ich hier ganz kurz anmerken, was mich gestört hat, war, dass im Main Event, dass es kein Special Entrance gegeben hat, in irgendeiner Art und Weise. Das hätte ich fast erwartet, sowohl bei Bianca als auch bei Sascha, dass man das hier noch mal ein bisschen größer präsentiert. Stattdessen haben beide etwas, ich nenne es mal, extravagantere Outfits bekommen. Also Bianca so ein bisschen mit Lametta an den Ärmeln und Sascha Banks, ja, mit komplett neuem Look, Lackhose und grün-blauen Haaren.
Aber ich glaube, das war auch irgendwie so gewollt, dass sie heelischer aussah, oder?
Ja, auf jeden Fall. Die sah ja ein bisschen aus wie die böse Schwiegermutter aus Disney.
Ja, das fand ich
ja auch. Ja, das ich glaube, sie wussten selbst, dass sie da ein bisschen sich in eine Sackgasse gebuckt haben, was so die Sympathiewerte angeht, dass sie das gemacht haben. Aber mal ganz kurz müssen wir noch drauf eingehen. Becky Lynch hat natürlich alle getrollt mit ihrem Tweet, den sie da vorgestern war es, glaube ich, abgesetzt hatte. Wo man rauslesen konnte, wenn man die ersten Buchstaben eben jeweils in der Reihe dann runtergelesen hatte, Night One, dass sie in der ersten Nacht von WrestleMania da einen Auftritt haben wird. Dem war nicht so, ja. Da haben nämlich, glaube ich, viele bei uns im Discord auch noch drauf gewartet, dass dann nach dem Sieg von Bianca Belair auf einmal die Musik von Becky Lynch kommt.
Aber es war auch gut, dass es nicht gekommen ist, ne? Also, weil der Moment, also egal ob viel gut oder schlecht, der Moment gehörte den beiden.
Ja, vor allem Bianca Belair dann eben. Das hätte wirklich viel kaputt gemacht, stimme ich dir absolut zu.
Aber das, weil Olaf gerade schon den Entrance angesprochen hat, ich fand's komisch, dass dann bei Belair noch auf dem Titantron stand, EST of NXT. Wo ich mir gedacht habe, ja, aber die ist doch jetzt auch schon ein bisschen länger im Main Roster. Das habe ich nicht verstanden, warum das da noch stand.
Weil das ein Fehler war oder so.
Weil es sich reimt.
Genau.
So ein bisschen.
Lass jetzt trotzdem mal Richtung Match kommen, weil wir wissen natürlich, Bianca Belair hat sich hier am Ende durchsetzen können mit dem KOD und ist damit die neue WWE SmackDown Women's Championess. Und im Vorfeld, oder der Kampf an sich verspricht und auch versprach dann auch einiges, weil die beiden hatten dann schon eine gute Chemie zusammen im Ring. Also athletisch hat das sehr gut gepasst. Gerade Bianca Belair wurde hier immer wieder mit ihren Aktionen im Mittelpunkt gerückt.
Also wie stark ist bitte Bianca Belair?
Genau das. Also, wollte ich mich gerade sagen. Also eine Aktion war ja beispielsweise der Dive von Sascha nach draußen. Bianca fängt sie, rollt durch und ja, stemmt sie dann quasi nach oben, als wäre das nicht genug, geht sie ja dann nochmal die Treppe hoch Richtung Ring und wirft sie dann ja in den Ring zurück. Also da waren diverse Kraftdemonstrationen da, damit auch diese Persönlichkeit von ihr noch ein bisschen weiter in den Mittelpunkt gerückt wird. Und Sascha hat ja dann gerade gegen Ende auch immer wieder den Zopf eingesetzt gegen Bianca, bis dann Bianca die Schnauze voll gehabt hat und dann selber einmal zugeschlagen hat.
Was du gerade noch gesagt hast mit mehrere Aktionen, wo sie ihre Stärke gezeigt hat, da hatten wir zum einen noch diesen Suplex, wo sie dann Banks immer hat in die Seile federn lassen. Ja. Natürlich auch krasse Core-Strength von Sascha Banks.
Ja.
Muss man nochmal da erwähnen. Die Powerbomb, wo sie dann Banks powerbombt und dann nochmal komplett deadliftet und nochmal powerbombt. Also, die ist schon sehr stark, die Frau.
Ja, und ansonsten war hier das Match geprägt durch diese Geschichte der beiden eigentlich. Ich finde, man hat sich dann hier doch im Verlauf geschafft, weil der Aufbau war nicht besonders gut, das haben wir schon gesagt. Und mir hat auch über weite Strecken wirklich die Heat, wie man so schön sagt, hier gefehlt. Also mir fehlte die Emotionalität. Und Chris, das hat man aber dann, ich finde, dann im Verlauf des Matches ganz gut wieder umgebogen, nämlich dadurch, dass ja Sascha Banks eher so ein bisschen die Überhebliche gewesen ist, die Bianca dann ja auch immer wieder als Rookie beschimpft hat und ja hier und da dann eben auch diesen Zopf eingesetzt hat, ein bisschen betrogen hat, ein bisschen härter zur Sache gegangen ist und Bianca, die dann eben irgendwann ja dagegen gehalten hat. Man hat es dann doch geschafft, diese beiden Charaktere stärker voneinander zu trennen, als man das mit dem Aufbau eigentlich getan hat.
Ja, oder jein? es ist tatsächlich schwer für mich darauf zu antworten. Auch hier bin ich so ein bisschen zerrissen. Also das Match fand ich sehr gut. Das hat wirklich Spaß gemacht. Das war von Anfang bis Ende überzeugend geführt. War auch kein Mist drinne. Es hatte eigentlich auch keine Längen. Und es war alleine vom Match her ein sehr würdiger Main Event des ersten Abends. Also großes Lob an Sascha Banks und Bianca Belair. Und ich, wie du schon sagst, also es ist ihnen gelungen, diese Charaktere zu trennen. Gerade Sascha hat extrem gutes Heelwork da abgeliefert. Diese Momente, wo sie die Haare von Belair eingesetzt hat für sich selbst, die waren immer sehr, sehr gut. Die haben mir richtig Spaß gemacht. Allerdings, also vielleicht liegt's auch daran, wie ihr vorhin schon gesagt habt, dass ich ein schlechter Mensch bin. Mitgefiebert mit Belair habe ich trotzdem nicht, ja? Also es war eher so, wenn die richtig aufs Maul gekriegt hat von Sascha, so, das war so, ja, du hast mich so genervt, das hast du schon verdient, ne? Das Maximale der Gefühle für Belair war es, einfach weil dieses Match so gut war, ja? Dass dann, als sie ihren Moment bekommen hat, dass ich dann relativ unemotional vor dem Fernseher saß und mir dachte, ja, war ein gutes Match, ach ja, hat sie schon verdient. Das ist dann schon ein bisschen wenig.
Ja, also ich sehe es insofern ähnlich, dass das Problem war, dadurch, dass ich absolut kalt in dieses Match reingegangen bin. Natürlich habe ich mich gefreut und du hast auch gesehen, die beiden, denen ist es dann schwer gefallen, irgendwie ihre Rolle beizubehalten, weil sie wirklich gefreut haben. Und ey, wir alle haben uns schon einfach drüber lustig gemacht, über diese, ja, Bianca Belair heult immer Promo, hahaha. Aber ich muss hier sagen, das war irgendwie ein schöner Moment. Ich habe denen das gegönnt und das war einfach echt. Und das hast du gesehen. Das war nicht dieses Fake mit Kalkül, sondern das war hier irgendwie echt gerade dieser erste Moment. Und dann haben sie irgendwie sich auch wieder zusammengerissen, dann auch abgeliefert. Das Problem war einfach, dass ich das Match erst in die Story reinholen musste. Also du warst jetzt nicht so wie damals, weiß ich nicht, Kofi Mania zum Beispiel, von Anfang an drin und hattest Bock, sondern ich saß da ein bisschen in dieser elitären Haltung. Ja, dann zeig mal. Dann unterhalte mich mal, Match. Und dadurch war es einfach schwieriger. Hatte trotzdem meinen Spaß damit, aber eben, ich glaube, wenn ich da jetzt in einer geilen Fehde drin gewesen wäre, ne? Eben wie zum Beispiel, wenn ich es mit Kofi Mania vergleiche und wirklich bei jedem irgendwie Count oder sowas mitgehe und sage, jetzt komm, hoffentlich gewinnst du, dann wird man das Match nochmal ganz anders wahrnehmen. Ganz hier kann ich einfach sagen, das war ein echt gutes Main-Event mit zwei Frauen, die es absolut verdient haben, da auch natürlich zu stehen, in einem ganz katastrophalen Aufbau, der mir null Spaß gemacht hat, aber das trenne ich, trenne jetzt einfach mal dieses Booking-Charakter von der Person, die sich dahinter den Arsch aufreißt. Und für das, was es war, war es dann wirklich einfach ein sehr schöner Moment.
Ich stimme dir absolut zu, ja. Der Aufbau, der hat dieses Match ein Stück weit runtergezogen, obwohl das Match selbst halt wirklich echt gut war. Man braucht ja wirklich eine Phase, um in einem Match anzukommen erstmal, dass es einen abholt. Und das war, würde ich jetzt sagen, hier so nach, keine Ahnung, man merkt dann halt so nach 5 bis 8 Minuten irgendwann, oh, das ist aber gut, oh ja, das gefällt mir. Ja, wäre diese Fehde einfach besser gebuckt worden und man hätte vorher schon klareres Profil bei den Figuren gehabt, dann wäre man wirklich ab dem Moment, wo der Ringgong ertönt, drin gewesen. Und das ist wirklich schade, dass dann nochmal dieses Potenzial verschenkt wurde. Denn dadurch hätte dieses ganze Match so viel größer gewirkt. Und man hat ja gesehen, allein von der Matchqualität, dass es diese Größe, die viele gar nicht gespürt haben vorher, echt verdient gehabt hätte.
Ja. Man hat ja das Beste draus gemacht, so würde ich einfach mal sagen. Also schlechter Aufbau, aber ein sehr, sehr gutes Match und auch über weite Teile sowas wie ein Showcase für Bianca Belair. Ich finde, man hat hier auch gesehen, wie gut Sasha Banks arbeiten kann. Die hat sich wirklich alle Mühe gegeben, dass die Aktionen von Belair, die ja gerade eben auf sehr oft auf Kraft und auf Power irgendwie basieren, dass die eben gut aussehen. Und dann auch im Verlauf haben wir das dann gesehen, wo dann zum Beispiel noch, wir haben noch den 450 gleich zweimal gesehen von Bianca Belair, einmal auf die Knie und das war dann der ja mehr oder weniger Ansatz zur nächsten Phase in diesem Match, wo es dann Richtung Bankstatement mit Hilfe des Zopfs geht. Auch fand ich das gut, dass Sascha diesen Zopf so oft eingesetzt hat. Das hat man gut gemacht, weil es auf der einen Seite irgendwie sinnvoll gewesen ist, wie damals bei der Krawatte von Erwin R. Scheister zum Beispiel. Zum anderen aber auch eben diesen Heel-Charakter von ihr nochmal so ein bisschen hervorgetan hat. Und dann am Ende, als dann diese Peitsche wirklich dann zum Einsatz gekommen ist, diese Zopfpeitsche, dann hat man auch gedacht so, wow, krass. Und das war dann der Augenblick, wo dann, auch diese Schlussphase eingeleitet worden ist mit dem Backstabber-Konter und dem KOD und dann eben der Titelwechsel. Das Match war gut, der Aufbau war schlecht, aber absolut würdiger Main-Event, wie ihr beiden schon absolut richtig gesagt habt. Und ich bin jetzt sehr neugierig drauf, wie man mit Bianca Belair weiterverfährt, weil ich habe ein bisschen Angst davor, weil als Babyface funktioniert sie nicht wirklich. Vielleicht die Rematch-Fehde, entschuldige Kai, du kommst gleich dran, die Rematch-Fehde gegen Sasha Banks, das kann noch weiter funktionieren. Danach könnte das wirklich schwierig für sie werden. Kai, jetzt du.
Ja, nee, ich wollte einfach nur zustimmen, weil das ging jetzt war es eben dieser große Moment, wo du dich auch einfach freust für den Menschen, der dahinter steht. Aber jetzt muss es auch im WWE-Kosmos weitergehen.
Ja.
Und wenn ich das jetzt ganz rational betrachte, steht da jetzt eine Frau als Championess, die mir vom Charakter her egal ist, die einen schlechten Aufbau hatte und jetzt den Belt trägt. Schwierig.
Die muss jetzt schwimmen. Das ist das Ding. Die ist jetzt ins kalte Wasser geworfen worden, eigentlich viel zu früh. Die ist nicht Main Event ready, sondern da muss man jetzt gucken, ob die schwimmt. Oder ob man dann, wenn man ihr den Titel irgendwann wieder abnimmt, ob man dann nochmal den Reset-Button drückt. Weil ich glaube, dass Bianca Belair als Heel deutlich besser funktioniert als Babyface.
Sie ist nicht Main Event ready, finde ich ein bisschen hart ausgedrückt. Denn sie hat hier ja bewiesen, dass sie eigentlich Main Event ready sein kann. Das Problem ist eben der Charakter, den sie momentan hat.
Ich glaube, dass die wrestlerisch durchaus Main Event ready ist, aber eben, wie du schon gesagt hast, der Charakter ist es eben nicht.
Ja gut, das ist die Ausrichtung. An der kann sie alleine eben auch nichts machen. Da kommt es auf ein paar andere Sachen auch noch an. Was man auf jeden Fall sagen sollte, der Striemen, den Sasha Banks von diesem Zopf dann direkt da am Bauch hatte, der war schon übel, ne?
Ja.
Also, was wir natürlich noch erwähnen müssen, ne? Es gab ja die Bonusfrage. Wer wird im Match am unsympathischsten sein? Ja, da haben David und ich gesagt Bel Air und Kai hat gesagt Sasha Banks. Und ich finde, da gibt es keinen klaren Sieger.
Das ist wieder eine Frechheit.
Und ich fand sie tatsächlich nicht, ja, immer noch unsympathisch. Ne?
Also Banks war ja Olaf.
Aber Banks hatte halt größeres Heelwork. Ja. Deshalb sollte man vielleicht dem Kai den Punkt geben.
Ja. Bin ich auch für, als Schlichter und als Salomon in dieser Runde, sage ich ja.
Aber ich finde es schön, dass er sich direkt wieder aufregt, ja. ist halt so typisches Zweitliga-Verhalten hier.
Also ich mache hier ein Tor in der 90. Minute.
Wo wir gerade dabei sind, du liegst übrigens immer noch falsch, denn Schalke führt weiterhin 1-0 und wir sind mit diesem Podcast fast fertig.
Das war.
So, dann sind wir nämlich durch hier mit diesem der Review-Podcast zu der ersten Nacht von WrestleMania 37. Aber wir kommen nicht aus dieser Review raus ohne eine Bananenwertung. Und ich weiß, dass Kai jetzt da sitzt. Bitte frag mich nicht. Wie damals in der Schule, als der kleine Kai in der ersten Reihe saß und sich in seinem Buch vergraben hat. Deswegen frage ich ihn trotzdem. Kai, was ist deine Bananenwertung für WrestleMania 37 Night One?
Hab eh immer nur Einsen geschrieben, war egal. Und zwar, weil ich nicht so dumm bin wie ihr, wie Braun, weil ich habe euch auch eure Zeugnisse vorgelesen.
Ja, du bist halt so ein Shane McMahon-Typ, ne?
Ach, genau, weil ich war so auf so Privatschulen. Und Chris auch so der Typ, der bei Facebook in seiner Bio hat, Schule des Lebens.
ja, und natürlich Deutschlandflagge neben meinem Namen.
Ja, nee, ich hatte mir so ein bisschen Gedanken drüber gemacht und ich muss sagen, dass also die Bewertung, so, kann man jetzt vielleicht weniger mit anderen Bewertungen vergleichen, die wir schon gegeben haben. Weil hier schwingt halt sehr viel Emotionalität mit und wie toll ich das fand, wie ich von gewissen Sachen unterhalten wurde, die mich vielleicht im Thunderdome auf jeden Fall nicht ansatzweise so unterhalten hätten, zum Beispiel. Deswegen ist das hier einfach so eine ganz emotionale Bewertung, weil ich sagen muss, ich habe das geguckt und dann war ich irgendwie durch und habe mir gedacht, ey, das war eine 3 Stunden 30, die ging über weite Strecken super schnell vorbei. Ich hatte meinen Spaß damit, einfach nur, um es ins Verhältnis zu setzen zu anderen Reviews, die ich bereits gegeben habe. Deswegen gebe ich hier ganz, ganz subjektive, aufgrund der Umstände, 6 von 8.
Chris?
Ich stimme Kai insofern zu, dass man die Bewertung hier nicht so ganz mit anderen Bewertungen vergleichen kann, weil jetzt nicht allein die Emotionalität, dass das wieder Live-Publikum dabei ist. Ich glaube, es lag auch so ein bisschen dran, dass es eben eine Mania-Card und eben eine aufbauende Mania-Card, wo die richtigen Highlights noch kommen. Und da hatten wir hier jetzt einfach am ersten Abend so ein Kessel Buntes. Da war ein Schrottmatch dabei, was man besser vergessen sollte. Da waren meiner Meinung nach 3 Matches dabei, die ihre unterhaltsamen Momente, aber auch ihre Längen hatten. Und es waren 3 echt gute Matches dabei. Und da würde ich sagen, komme ich auf entweder 5 oder 5,5 Bananen. Und ich bin einfach mal streng und sage 5 Bananen.
Chris, wir verstehen uns. Ich hätte auch eine 5 gegeben. Also, weil dafür war die Card nicht ausgewogen genug irgendwo. Und manche Matches haben sich dann doch nicht groß genug für eine WrestleMania angefühlt. Wir hatten 3, wie schon richtig gesagt hast, 3 tolle Matches gehabt. Plus dann eben auch wirklich schwierige Matches. Das Bad Bunny Match, so viel Respekt ich da auch vor der Leistung von dem Bad Bunny hab, hat mich aufgrund einiger Längen nicht so 100% abgeholt. Und ich muss euch sagen, wenn ich das Match in der Nacht geguckt hätte, wäre die Isolationsphase von Bad Bunny der Moment gewesen, wo ich wahrscheinlich eingeschlafen wäre.
Das kann
ja
auch sein.
Ja, das meinte ich nämlich auch mit den Längen. Es hatten, also mal abgesehen von dem Stinker auf der Card, war alles unterhaltsam, aber die Matches, die eben nur unterhaltsam waren oder ihre unterhaltsamen Momente hatten, die hatten eben auch ihre Längen immer dabei,
ja,
die das runtergezogen haben, ja.
Deswegen, für mich war das eine guter erster Abend von WrestleMania 37. Das hat Spaß gemacht. Das war vor allem auch emotional. Und darüber hat es mich eigentlich fast mehr abgeholt als über die Matches an sich. Trotzdem waren die ganzen Matches kurzweilig. Also jetzt mal das Turmoil-Match abgesehen. Auch das war kurzweilig, aber auf eine andere Art und Weise. das hat trotzdem unterhaltsame Angelegenheit, ohne jetzt irgendwie diese 5 Sterne da irgendwie runterspielen zu wollen. Oder 5 Bananen vielmehr. War in Ordnung, war gut. Und ich bin jetzt mal gespannt drauf, was an Tag 2 so passieren wird. Und damit können wir dann hier den Bogen schlagen Richtung, ja, nächste Review-Podcast, weil da seid ihr ja dann morgen hauptverantwortlich hier, da müsst ihr auf mich verzichten. Da begleiten euch dann der Chris, der Kai und der David in die Gefilde von WrestleMania 37 Night One und vor allem in die Gefilde des Fiend. Ich bin sehr gespannt, was wir dabei sehen werden. Und, ey, ganz im Ernst, das kann ja alles sein.
Das kann, also zwischen genial und absolut grausam kann es wirklich alles sein.
Ja.
Das wird dann morgen das nächste große Streitgespräch zwischen Chris und mir. Da wird sich am Ende nur noch angeschrien.
Wir hatten doch auch überhaupt kein Streitgespräch. Du hast, hast einfach nur dumme Sachen einfach hier.
Das ist übrigens das Geilste. Wir haben keinen Streit, du redest einfach Blödsinn.
Ja, das war ja auch so. Er hat einfach dumme Sachen unterstellt, die nicht so sind.
Ich wollte einfach nur einen Streit provozieren.
Ja, weißt du, deshalb sind alle froh, euch nächste Saison los zu sein.
So, wunderbares Schlusswort, finde ich, von Chris. Wie gesagt, bei uns geht's weiter mit der Review zu Tag 2. Da könnt ihr euch dann schon mal drauf freuen. Wenn ihr noch mehr Podcasts möchtet, schaut gerne bei Patreon und bei Steady vorbei. Besucht uns da. Aber vor allem schaut gerne bei uns auf dem Discord-Kanal vorbei. Auch live jetzt zu WrestleMania 37. Wir sind auf jeden Fall zugegen. Also vor allem die anderen Kollegen. Ich leider nicht. Ich muss arbeiten. Aber habt Spaß in der Community. Quatscht miteinander. Analysiert WrestleMania, Quatsch über WrestleMania, so wie sich das gehört, und genießt das vor allem. Das ist die beste Zeit des Jahres, und Tag 2 wird hoffentlich ähnlich gut, wenn hoffentlich nicht sogar besser als Tag 1. Und in dem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.